Hey David!
Hallo Robert!
Ich glaube, viele von euch werden sich wundern, aber David hat Freunde und eine davon haben wir heute hier im Podcast.
Du doch auch! Erzähl doch nicht nur, dass sie meine Freundin ist.
Wir haben einen ganz wundervollen Gast, unangekündigt, weil sie
vom Kino stand.
So rein, einfach so rumgelurkt hat nach dem Film und gesagt hat, O-Ton, ich habe nichts zu tun. Wir haben eine gute Freundin hier, bei der wir ganz sicher waren, dass sie so ohnehin der nächste Gast wird bei uns im Podcast. Und heute hat sie es von der Stimmung her total ergeben. Und das Schöne ist, weil sie selbst Filmjournalistin ist, hat sie auch vieles von dem gesehen, was wir ohnehin besprechen. Oder Dinge, die zum Beispiel einer von uns beiden nicht gesehen hat. Sodass heute eine schöne, glaube ich, filmische Deep Dive Runde wird. David, wen haben wir zu Gast?
Bea! Applaus. Hallo Bea.
Hallo.
Oder Vogue-Pilot, oder? Können wir auch sagen.
Ja. Bea von Vogue Pilot.
Bea von Vogue Pilot. Vogue Pilot. Ja, das steht häufig in den Kommentaren drin.
Vogue Pilot.
So ein geflügeltes Wort. Ich habe tatsächlich dieser Tage erste Nachricht bekommen, weil ich hatte euer April-Scherz-Video wirklich sehr gelungen. Hast du es gesehen?
Natürlich nicht.
Gut, da haben sie gegen...
Ich gucke keine YouTube. Ich frag David. David habe ich schon oft ermahnt, mir oft seine Enttäuschung kundgetan. Ja. Wenn von David ein neues Video ist, gucke ich es aus Interesse und aus Pflichtbewusstsein.
Weil ich weiß, du guckst dir an, es ist ein sehr geiler auf deinen Nacken.
Auf, wirklich?
Ja.
Ach so, hatte das was mit dem Bild zu tun, was du gepostet hast?
Am 1. April haben sie quasi einen, ja, so ein Austeilvideo gegen andere YouTuber, gegen ihre Kollegen. Ein Roast. Jeder hat sein Fett wegbekommen. Du auch unter anderem. Über mich wurde unter anderem gesagt, dass ich immer Videos ankündigen würde, die dann nie kommen.
Was hast du bei mir gesagt?
Das habe ich vergessen. Sie hat aber recht. Es stimmte aber.
Ich habe bei dir nichts Schlimmes gesagt, aber also wir haben uns gegenseitig unsere Skripte geschrieben und ich habe dann quasi etwas über dich gesagt, aber Hardy hat es geschrieben. Aber das verrate ich dir jetzt nicht. Das musst du gucken.
Ja, und da hatte mir in den Kommentaren, das hatte ich mich eingeblendet, diesen kurzen Clip. Beim letzten Just Watch habe ich nämlich Videos angekündigt, bei denen wieder mal nicht klar ist, kommen sie jemals oder nicht.
Also bin ich in deinem Video aufgetaucht?
Du bist in meinem Video aufgetaucht und dann schrieb jemand darunter, boah, die von Movie Pilot, also die ist komisch. Und dann schrieb ich darunter, ja, bist aber eine gute Freundin geworden. So offenbar haben
bist
wir ein Fable, wir haben Fable für komische Frauen. Schön, dass du hier bist, Bea. Das hat lange gedauert, du hast dich lange bitten lassen. Aber eine Frau von deinem Format.
Ja, ich bin so busy die ganze Zeit.
Ja. Kannst du kurz mal deinen Werdegang erzählen für die Leute, die dich noch gar nicht kennen? Was machst du jetzt? Was hast du davor gemacht? Warum glaubst du, dass du mit uns beiden mithalten kannst? Das kannst du jetzt hier mal auspacken.
Wir haben beide schon oft genug festgestellt, dass ich besser bin als du und mehr weiß als du. Deswegen ist gar kein Problem. Robert, als du mal bei mir im Podcast zu Gast warst, meintest du, du bist immer wieder fasziniert, wie viel Leute über Filme wissen und dass du dich dann ja einfach so ein bisschen minder
fühlst. Guck mal, wie menschlich ich mich gebe.
Gebe.
Nee, aber ist wirklich so. Ist wirklich so. Ist so.
Ja, also nee, du weißt ja schon auch was, ne? Also ich will jetzt hier nicht total eingebildet wirken. Ich mache YouTube für Movie Pilot oder Woke Pilot. Und davor war ich bei einem Startup, wo ihr auch mal beide bei mir im Podcast wart. Das war sehr schön. Ich glaube, dadurch habe ich euch auch erst so wirklich kennengelernt.
Wie hieß der Podcast nochmal?
Stream Queens.
Stream Queens.
Ja, weil ich irgendwie, ich fand's witzig, ich dachte, ich will was so richtig Klischeehaftes, dass die Leute denken, oh Gott. Und im Nachhinein war es vielleicht nicht so schlau, irgendwas zu nehmen, wo die Leute im ersten Moment denken, oh, was ist das denn für ein Scheiß? So ein bisschen wie die Ladies Night in Kinos. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch immer so, dass man sich denkt, oh, was ist das?
Aber ihr saßt gegenüber von der Regierung von...
Katalonische
Regierung saß bei euch auf der Etage.
Ja, genau.
Wusste ich nicht, dass sie hier in Berlin rumhängen.
Wusste ich dann auch erst an meinem ersten Arbeitstag. Und davor war ich in der Redaktion von Kino.de. Und da davor war ich die tollste Praktikantin bei der Cinema, haben die mir zumindest gesagt.
Also das können wir jetzt ja hier quasi on air mal besprechen mit der Chefredakteurin der Cinema. Nein?
Doch, haben wir doch schon.
Und ihr habt gesprochen? Naja, wir beide, Bea und ich, waren auf einer Veranstaltung, wo Bea mir, die Chefredakteurin der Cinema, vorstellt. Ich meinte, hey, das wäre doch spannend, wenn du einen Podcast kommst. Sie meinte, ja, find sie nicht uninteressant. Dann meinte ich zu David, wollen wir sie im Podcast haben? Und dann meinte David, also gerne, wenn sie sich meiner kritischen Art bereit ist zu stellen, weil er hätte schon ein paar Fragen.
Ich formuliere es mal so. Aber das würde Lisa doch bestimmt machen.
Ja?
Ich hatte Robert auch gesagt, also wenn der Kontakt da ist, sag...
Ja, ich habe dich gar nicht drauf angesprochen in all den letzten Wochen. Ja, sowas läuft dann zum Beispiel bei Bea, weil die ist bestens vernetzt. Schrecklich gut vernetzt.
Das ist tatsächlich eine Sache, die man über dich sagen kann. Hier in Berlin, ne, jeder kocht so seinen Süpplein. Also Robert und ich haben auch ganz lange nur wir zwei zusammengesessen, obwohl man sieht dieselben Journalisten ja ständig, seit Jahren.
Man muss aber auch dazu sagen, ihr gebt, auch wenn man euch nicht kennt, gebt ihr, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Vibe. Also ich bin jetzt auch seit Ende 2019 war ich in der ersten PV und da wurde mir schon von anderen Leuten gesagt, nee, bei denen sitzt man nicht, die sind...
Wirklich?
Was? Ja.
Wie, das finde ich so krass.
What?
Also wir hören das aber wirklich, wir hören das wirklich on air hier gerade, ja. Das erste Mal. Wir hören immer wieder so Geschichten, dabei sind wir doch, wir sitzen doch einfach nur dort und gucken einen Film.
Ja, aber er sitzt da mit so einem gewissen Etwas. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach, irgendjemand hat das mal angefangen. Ich kann mir vorstellen, dass das dann eher Leute, die Print oder so, also die nicht im Videobereich sind, die sich dann gedacht haben, oh, diese YouTuber, die kommen sich so wichtig vor und dann ist das rumgestreut.
Ja, ist krass, Projektion, ne? Ja. Also, das ist ja alles irgendwie.
Also ich bin ja generell nicht so der Kontaktsucher, auch in der Industrie. Ja, oder wenn
der
ich
kommt
so
auch immer erst eine Minute vor Filmbeginn, ja, da weiß doch keiner, wo er sich nicht hinsetzen ja, soll.
Auch auf so Partys. Ich muss sagen, ich bin vorsichtig geworden in den 13 Jahren, die ich das jetzt mache, weil ich schon, ich habe nicht wenige Situationen, wo Leute auf mich zugekommen sind und was wollten. Ich will jetzt gar nicht zu viel anmaßen, aber dir geht's, ich weiß, dass es bei dir auch schon so war, wenn du einen gewissen Status irgendwann hast, dann wollen Leute dann auch irgendwas von dir haben. Da gab es zum Beispiel mal einen Regisseur, der kam zu mir und meinte so auf der Toilette, während ich gerade da stand, ich habe einen neuen Film. Kann ich dir den mal schicken? Und ne, also das ist dann immer direkt so, ich stehe auf der Toilette.
Beide Hände zu tun.
Ja, schick mir doch eine E-Mail, so wie alle anderen auch. Ja,
und die kannst du dann auch entspannt aus der Distanz absagen, meinst du?
Ja, zum Beispiel, ne? Weil, also
lass uns beide zum Deutschen Filmpreis gehen, das wird so lustig.
Warum denn? Ich weiß ja, dass ich da...
3 Stunden sitzen wir dort und dann setzen wir uns danach in so eine schöne Ecke, stellen uns ein bisschen einen rein und dann gucken wir,
damit die Leute wieder
passiert.
Sagen, guck mal, da hinten stehen sie wieder
das
beide.
Das finde ich keiner so witzig, lass das mal machen. Ich sag seit 3 oder 4 Jahren den Deutschen Filmpreis immer ab, weil ich da alleine rumhänge. Und wir müssen da mal zusammen hingehen.
Ja, lass uns das
machen. Ich finde, ihr solltet den gemeinsam moderieren.
Was ich jetzt reden wir die ganze Zeit über uns. Was ich eigentlich sagen wollte, ja. Bea ist da das genaue Gegenteil. Also, wenn immer du einen Namen aus der Industrie nennst, ob YouTuber, Influencer, irgendwas mit Film, von den Studios. Neulich war ich ja mit, ne, ich habe ja diesen Filmstreifen mitgebracht. Bea hat dafür gesorgt, dass wir hinten in diesem, wie nennt man
in dem Vorführraum.
Vorführraum oben waren.
Sie ist eine Patin.
Ja, nee, das, sie ist so eine, der Konziliere vom Paten.
Konziliere.
Die Konziliere. Der alles möglich macht für den Paten, damit so, ich fühle mich dann wie der Pate.
Der ist also der Verstorbene.
Zum Paten.
Der Verstorbene, ne? Wie heißt der?
Ja,
so? Robert Duval.
Ja, Robert Duval,
so,
ja.
So, nochmal zu Ehren hier.
Schön.
Und schon sind wir wieder bei uns. Also,
nee, aber ich finde es witzig, dass du sagst, dass du nicht auf Leute zugehst, weil du bist auf mich zugegangen.
Nee, du bist zu mir gekommen, weil du mich zum Podcast eingeladen hast.
Nee, aber davor, da warst du noch gar nicht bei mir im Podcast. Da war Fantasy Filmfest und am selben Tag war die PV von Challengers. Und dann am Abend bin ich dahin und dann hast du mich gerufen. Ich bin ganz vor an meinen Platz gelaufen und dann höre ich plötzlich, wie jemand meinen Namen ruft. Und dann wolltest du mit mir über Challengers reden. Weil du gedacht hast, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Film verstehen soll. Was möchte er mir sagen? Ich brauche Hilfe.
Ja, ja, ja.
Da ist diese kompetente Bea.
Da ist so eine Botschaft drin. Ich habe nicht verstanden, was es ist. Ist sie feministisch? Ist sie es nicht?
Ist sie schwul? Wer weiß.
Ja.
Okay.
Also, so war das. Ja, schön. Ihr seht schon, da kommt jetzt nur Unfug bei uns raus.
Nee, gar nicht. Das
aber
ist
ständig
das ist,
so, wenn wir mit Bea
zusammen
sind.
Das ist heute Folge 257. Das ist eine andere Energie. Und das ist einfach, weil es ist jedes Mal schön mit Bea, weil das ist ein geistreicher Austausch. Und auch fernab der Filmwelt, wonach ich ja lechze. Und es gibt immer so diesen Kreis von, wir reden nur über Film und dann brauche ich aber was anderes. Und das gibt es Bea auch. Deswegen freue ich mich, also wir freuen uns richtig, dass du jetzt hier zu Gast bist. Du hast zwar seit 2 Jahren gefühlt gesagt, wann bin ich endlich Gast? Aber du warst immer auf der Liste.
Ich war ganz schön lange auf der Liste.
Ja.
Und irgendwie ist die immer länger geworden. Mein Name ist immer weiter nach unten gerutscht. Also ich möchte nur sagen, ich habe jetzt nicht hier
wir
die ganze
hätten
Zeit
schon den Müllmann vom Zoopalast eingeladen. Wie ist es so, Müllmann zu sein?
Ja,
in einem Kino.
Einfach nach dem Kino wird er auf Leute, hallo, habt ihr Lust bei
kein
unserem
Fach,
Podcast?
Reinigungskraft,
übrigens kein Fachreinigungskraft.
Kein Diss gegen Müllmänner, das möchte ich hier gleich
vor
mal sagen.
Vor allem die Zoopalast. Im Zoopalast arbeiten, also die geben ja wirklich alles.
Worüber reden wir heute?
Erstmal haben viele im Feedback geschrieben, warum ladet ihr denn nicht den ganzen Podcast als Video auf Spotify hoch? Tja Leute, ist nicht so einfach, wie sich rausstellt. Unser fähiger Produzent Martin hat uns aufgeklärt, um dort als Videopodcast online zu sein, muss man von denen gehostet werden. Die Anfrage wurde auch gestellt, alles gar nicht so einfach, bis jetzt wurden wir geghostet. Punkt. Wir haben keine Antwort bekommen.
Ja, ich glaube, das hat er ein bisschen anders erklärt. Ja? Martin, wenn Robert das jetzt verzerrt hat, bitte schneid dich einfach selber rein und erklär in deiner sexy männlichen Stimme, was hier Phase ist.
Dann sagst du so, hier kurz aus dem Schnittraum.
Ich bin's der Martin.
Robert hat wieder Müll erzählt. Robert hat wieder
Mist erzählt. Ich bin nämlich nicht nur gut kompetent, sondern der kompetenteste und besteste Producer ever. Super sexy, das hat David richtig hingekriegt. Und ein überraschend guter Bäcker. Wissen weniger. Ach so, wegen Spotify-Podcast-Video. Das funktioniert tatsächlich nur, wenn man von Spotify gehostet wird, was wir gegenwärtig nicht sind. An dem Hoster hängen dann wieder Vermarktungsgeschichten dran und bla bla bla. Ihr merkt schon, alles ganz spannend. Ich habe aber tatsächlich eine Mail geschrieben an Spotify bzw. Megafon und erwarte zu dieser Zeit noch eine Antwort. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden und so lange müsst ihr mit den sehr geilen Snippets von Gina vorlieb nehmen. Und damit schalten wir raus aus dem Schnittraum zurück in den Podcast.
Okay, das aber als Feedback. Ansonsten, was hast du gerade gefragt? Was haben wir
wie
heute?
Wie der Podcast heißt.
Unser.
Ja.
Und damit herzlich willkommen.
Zu zwei.
Wie Pech und Schwafel.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Koro, dem Online-Shop, ihr kennt es doch, ne? Die richtig geil haltbare Lebensmittel haben. Und jetzt in Richtung Juni, komm, sind wir ehrlich, da gehst du ins Wasser, so ein bisschen baden, das heißt aber
gehst
auch
gehst zur
immer,
WM, brauchst Nüsse.
Du brauchst Nüsse?
Du brauchst Nüsse
dann
für die
WM. Du musst
auch
gesättigt sein mit Protein, wenn du eh vielleicht ein bisschen Krafttraining oder so machst. Ist ja auch gut fürs Alter, David.
Ja.
Und da kriegst du bei Koro alles. Proteinpulver, easy. Vegan, easy. Mit Geschmack, easy. Ohne Geschmack. Wird noch einfacher. Gibt's dort alles, hä? Proteinbars, die so einen Riegel rein snacken, so, weißt du, in der Halbzeit.
Ja.
Wenn gerade Elfmeterschießen ist, weißt du, der kurze Hunger kommt und du hast nur zwischen 12 Metern Zeit. Proteinbar gegessen von Koro. Oder Nüsse und Nussmousse. Kriegt ihr alles bei Koro. Zum Frühstück zum Beispiel. Kannst du da Post-Workout oder als smarten Snack zwischendurch machen oder einfach in dein Lieblingsrezept. Porridge oder eine Erdnusssoße. Weißt du, so Saté-Spieße, Martin. Saté-Spieße mit Erdnusssoße. Beispiel.
Machst du bei dir im Garten so eine Public-Viewing-Nummer? Weil dann bist du doch hinterher. Dann sagen doch die Leute, wenn sie zurückkommen und sagen, boah, was ich da, das Spiel war schon super. Aber ja, was ich bei Robert für Snacks von Koro bekommen habe, ich wünschte, jede Woche wäre WM.
Einzigartig, einzigartig. Jetzt ist ja auch 6 Wochen lang WM. Also gönnt euch bei Koro im Online-Shop.
Macht.
Und benutzt unseren Code Schwafel5, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer und spart nochmal 5% auf euren Einkaufspreis. Das findet ihr natürlich alles auf www.koro.com. Danke an Koro und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Werbung Ende.
Habt ihr das einstudiert?
Ja,
das?
Ungefähr 4 Jahre lang jetzt.
Ja.
Und wie
fünf.
Du siehst, passt es immer
fünf
noch nicht
Jahre.
So. Ja, 5. Wir reden heute über ein Thema, da habe ich euch was mitgebracht.
Ja.
Ihr seid jetzt sogar zu zweit.
Ja.
Könnt ihr mir ungefähr aus
23.
dem Kopf... 23. Na, schon mal in der Nähe. Könnt ihr mir ungefähr sagen, wie viele Mumie-Filme ihr kennt? Also Filme, in denen eine Mumie vorkommt.
Eine Mumie?
Nur Live-Action?
Ach, was sind das jetzt schon für Scheißfragen?
Nur Kinderfilme bis 3.
Ja, also...
Hat jemand, der Stoff anhat, ist der automatisch eine Mumie oder eine halbe Mumie?
Was ist, wenn Toilettenpapier in einem Film sich zu oft um einen rumwickelt?
Wie viel
ist
Prozent,
eine Mumie?
Wie viel Prozent Mumie muss...
Geld ist, wenn jemand einfach nur eine
Mumie
verkleidet ist.
Könnt ihr mir jetzt einfach mal beantworten? Filme, in denen eine Mumie vorkommt.
Eine Mumie.
Eine Mumie.
Aber so als Hauptfigur. Also es geht schon um die Mumie.
Nö, Mumie.
Aber muss es wirklich eine Mumie... Oder auch jemand verkleidet als Mumie?
Man, ja,
das meine ich jetzt wirklich
ja.
Nee, das wäre ja in einem... Nein, das wäre neben Highschool-Film, wo irgendwie...
Ich nehme jetzt schon mal vorweg. Hotel Transylvanien gibt es zum Beispiel eine Mumie.
Ja.
So. Schon ein bisschen.
Deswegen habe ich gefragt,
ein bisschen prominenter. Okay, hast du eine Zahl?
Ich sage.
Warte. Nee, wir zählen runter und dann sagen wir gleichzeitig.
Okay, nee, ich habe noch keine Zahl. Aber jetzt.
Du zählst runter, David.
3, 2, 1.
123.
123 und du?
51.
Das ist bestimmt 409 oder
so. Es sind 70. Es sind tatsächlich nicht so viele.
Das heißt, ich
war auch ein bisschen überrascht. Ich habe
jetzt aber eine gelbe Fahne werfen beim Football und sagen, jetzt check mal nochmal.
Bitte, geh. Du kannst Lists auf...
Komm, ich quatsch Gemini voll.
Es gibt Lists of Mummy-Films bei Wikipedia, da kannst du dir die ganze Liste durchgehen. Die habe ich nachgezählt. Also das ist schon meine...
Aber ich glaube, das sind nur so strenge Mumienfilme. Nicht jemand ist verkleidet als Mumie.
Ich habe nachgezählt, ich ignoriere das jetzt einfach und ich bin auf 70 Filme gekommen. So, der erste Mumienfilm.
Hast du nicht gerade eben noch 71 gesagt?
Nee, ich habe 70 gesagt. Der erste Mumienfilm ist von 1899, hieß Robbing Cleopatra's Tomb und war von Georges Méliès, natürlich wieder hier Kurzfilm, 2 Minuten, einfach so ein Abenteurer, der in so einen Sarkophag hineingreift und dann liegt da eine Mumie.
Indiana Jones Original.
Ist noch nichts, ne? Ist noch nicht die klassische Mumie, weil ich hatte auch überlegt, woher kommt denn dieses Prinzip, ne? Weil wenn ich an Mumienfilme denke, fallen mir gar nicht so viele ein. Ich kenne natürlich die mit Brendan Fraser und ich kenne den Film von damals, aber ich kann nicht mehr zuordnen, war der in Farbe, war der in Schwarz-Weiß?
Den
Tom Cruise Film, aber ich kenne so dieses Bild von Hände nach vorne und dann kommt dann so ein Viech eingewickelt in Mullbinden. Das kam aber tatsächlich sehr spät und ich war ganz überrascht zu sehen, es gab 1911 den ersten Film namens The Mummy, der gilt als verlorener Film, also davon gibt es nur noch einzelne Bilder, den kann man sich nirgendwo mehr angucken. Und da ist es aber einfach so, dass so eine Mumie zum Leben erwacht und dann enthüllt die sich so, die Mullbinden gehen ab und dann ist darunter eine Prinzessin und es wird dann zu einer klassischen Liebesgeschichte. Zu der Zeit brauchte man das einfach, es ist der Stummfilm noch, ne? Und dann verlieben er und die Prinzessin, der Abenteuer sich in sie. Also auch noch nicht dieses klassische Mumienprinzip. Die meisten kennen wahrscheinlich Boris Karloff als die Mumie. 1932, Universal Pictures, ne, die haben ja dann mit Wolfman und ich glaube, der Schrecken vom Amazonas kam so diese Monsterfilmwelle, die sie dann ja jetzt wieder aufleben lassen wollten. Tom Cruise war ja auch so dieser Versuch, dieses Monsterverse wieder zurückzuholen. Da gibt es auch den Priester Imhotep zum ersten Mal, ne, den gab es ja dann später auch. Arnold Vosloo hatte den gespielt in den Mumie-Remakes. Ist also ein klares Remake, aber ist damit das erste Remake von 1911, wenn man überhaupt davon sprechen kann. Also es ist einfach der Film, der nochmal so hieß. Aber da war ich auch überrascht, eben, das ist auch noch nicht dieses Prinzip, weil Boris Karloff ist am Anfang so als mumifizierte Figur zu sehen, wird dann aber schnell zum Priester Imhotep, der dann nur noch menschlich zu sehen ist. Offenbar war das Mumienbudget noch nicht so groß. Also auch da ist noch nicht dieses Prinzip von Mumie geht nach vorne, sondern das kommt dann tatsächlich später. Die Mumie war sehr erfolgreich, hatte mehrere Fortsetzungen. Es gab noch die Hand der Mumie, dann gab es noch der Sarg der Mumie und der Geist.
War der Sarg dann lebendig?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber
der Sarg selbst mumifiziert.
Guck dir die doch mal gerne an. Ja,
du kannst doch keinen
als
Sarg
Klassiker.
Mumifizieren. Der hat doch kein Fleisch.
1959 kam nämlich nochmal ein Remake. Und das ist dann schon quasi der dritte Film, es ist der dritte Film, der Die Mumie heißt. Und da gibt es dieses klassische Bild, die Mumie geht nach vorne. Der Griff zurück auf diese Hand der Mumie und so hat auch die Hälfte der Geschichte dieser Filme geklaut. Und also erst viele Jahre später, nach 1911, ist so dieses Mumienbild hat sich dann etabliert. Das wir dann auch später in Filmen wie Hotel Transylvania weitergetragen haben oder in den Mumie-Remakes. Und was jetzt eigentlich in dem Film, den wir heute besprechen, wir reden nämlich über Lee Cronins Die Mumie, da finde ich, habe ich auch dieses eine Bild vermisst, so wie einmal ganz kurz eine Mumie so macht. Aber es ist schon mehr als in vielen anderen Mumienfilmen. Also kleine Historie, erster Mumienfilm 1899, erster richtiger Mumienangriff eher so in den 50ern.
Eigentlich lang gedauert, wenn man sich überlegt, wie lange es schon Mumien gibt. Ne?
Genau, ja, nur Kameras gab es halt noch nicht so lange. Vielleicht hätte man da schon den ersten Mumienfilm damals machen können. Gut. Danke, David, für dieses interessante Fakten.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, ab welchem Punkt ist denn das so, war das schon von Anfang an Horror?
Naja, eben
ja,
nicht.
Ja,
Abenteuer,
lange?
Ja, eher, genau.
Ist das eine neue Entwicklung, dass es so Horror verbunden auch ist?
Naja, ich glaube 1932, dieses Boris Karloff-Ding wurde schon auch als Horror vermarktet. Es gab davor noch so ein, zwei, ich glaube sogar auch deutsche Filme, die hießen dann irgendwie irgendwas mit Mumie, aber auch die sind noch nicht so wirklich dieser Mumienhorror. Das war dann wirklich erst dieser 32er-Film, aber der zieht diesen Horror eher, also auch wenn ihr euch den Trailer anguckt, sieht man dann Boris Karloff, der dann so einen Hut auf hat, der soll so ein ägyptischer Todespriester sein und dann steht er so im Schatten. Das erinnert, hat mit der Mumie, mit diesem klassischen Bild dann eben noch nichts zu tun. Es kam dann in den Fortsetzungen und dann in dem 59er-Film erst auf. Und dann hat sich dieses Bild so weitergetragen. Aber die Mumie ist, glaube ich, so, ehrlich gesagt, auch so ein verstaubtes Prinzip, finde ich. Also, wo der Wolfman oder Werwölfe ja immer wieder auch umgesetzt wurden, so Mumienfilme, ich finde 70 dafür, dass da auch so mal so eine Nebenrolle in einem Hotel Transylvanien drin ist, finde ich die Zahl gar nicht mal so hoch. Also, wenn ich nach Zombies googeln würde, würde ich wesentlich mehr Treffer haben.
Ja, ich glaube, weil das auch so eingeschränkt ist. Also, wo findet man Mumien alles? Das ist ja alles irgendwie ein viel kleinerer Kosmos als jetzt Zombies oder Werwölfe. Gerade Zombies kannst du ja überall einsetzen.
Ja.
Und bei einer Mumie brauchst du ja schon, und das haben wir ja jetzt auch wieder, die Ursprünge irgendwo in Ägypten und
ich finde aber, der aktuelle Film macht das ziemlich gut. Kommen wir aber dann gleich dazu, wenn wir dann nochmal über die Mumie reden. Da finde ich auch, dass der zumindest sich beim Setting mal was anderes traut.
Ja.
Und nicht nur um so eine Pyramide herumtänzelt.
Reden wir ja gleich wirklich ausführlich drüber. Wir haben nämlich einiges an Filmen für euch mitgebracht. Und an der Stelle können wir auch gleich mal drauf schauen, was uns denn die Woche so erwartet im Kino und im Streaming. Und da sage ich euch gleich ein paar Sachen, über die wir kurz reden. Seit Montag jetzt gestartet, nach 4 Jahren Pause, Euphoria Staffel 3 an den Start gegangen bei HBO Max, bei Sky und Wow. Da können vielleicht Bea und ich gleich kurz was drüber sagen. Mhm. Dann The Dark Wizard ist seit Dienstag bei HBO Max raus, eine Doku, die, weil wir haben doch Free Solo so geliebt. Mhm. Und um Alex Hanold geht es jetzt hier um Dean Potter, auch so ein Free Solo Kletterer und Basejumper. Und der auch selbst sagt, er ist kein gutes Vorbild für Kinder wohl. Und die haben auch so eine regelrechte Konkurrenz zu Alex Hanold. Das sieht im Trailer schon wieder so sehr krass. Also für alle, die so Extremsport-Dokus mögen, The Dark Wizard. Dann Crooks, erinnert ihr euch an die Serie mit Freddy Lau auf Netflix, seit Dienstag Staffel 2 raus. Dann ein Film, skurril, mal wieder. Mark Wahlberg liefert ja irgendwie so jedes Jahr seine nicht lustige Komödie ab. Balls Up bei Prime Video seit Mittwoch. Soll ich sagen, worum es geht, David?
Der Titel schon.
Balls Up heißt das Ding, Paul Walter Hauser, Mark Wahlberg in der
Warum
Komödie.
Warum macht Paul Walter Hauser damit?
Aber nee, Moment, da habe ich einen kurzen Clip
die
gesehen.
Die Idee ist so skurril, dass ich eigentlich beim Gucken dachte, könnte David doch...
Ja.
Tauschen
Sie Ihre Eier?
Sie arbeiten in einer Kondomfirma und entwickeln, da gibt es ein neues Produkt entwickelt, ein Kondom, das auch die Eier mit einpackt. Ich bin Infantil und muss schmunzeln. Also packt noch die Eier mit ein. Und sie über.
Aber was ist da der Sinn dahinter?
Ist doch scheißegal. Und die Idee ist, wir werden aber Sponsor mit diesem neuen Superkondom und der Firma bei der Fußball-WM in Brasilien. Mhm. Und deswegen schlagen sie da auf und während sie da am Spielfeld ranstehen, glaube ich, passiert irgendwas mit dem Maskottchen, das dann aufs Feld stürzt, weil die was machen und verhindert ein Tor im Spiel, weswegen die Brasilianer extrem sauer sind, aber auch die Leute, die wohl Geld drauf gewettet haben, als auch die Politiker. Und diese beiden Kondomvertreter müssen jetzt aus Brasilien raus, während sie vom ganzen Land gejagt werden.
Das ist ja übelst bescheuert.
Das ist Balls Up am Mittwoch bei Prime Video. Richtig gut sieht aus, Only Margo. Gina meinte auch gleich, oh, das Ding, was
ich
gucken.
Ich hab's komplett gesehen.
Schon gesehen?
Ja.
Was? Only Margo?
Only Margo startet bei Apple TV auch Mittwoch mit Elle Fanning. Deine Michelle
kannst
Pfeiffer.
Kannst du kurz erklären, was es ist?
Deine Michelle Pfeiffer und Nick Offerman.
Ja, Elle Fanning spielt Margot, im Original heißt Margot's Got Money Problems. Die ist eigentlich so eine vielversprechende Autorin und ja, fängt dann ein Techtelmechtel mit ihrem verheirateten Professor an, wird schwanger und daraus entsteht dann keine Beziehung. Und sie muss dann irgendwie an Geld kommen, weil alles ist teuer, Babys sind teuer und dann fängt sie mit OnlyFans an.
Mutter ist Ex-Hooter. Girl,
ein
Vater
ja.
ist Ex-Wrestler.
Genau.
Und sie macht aber auf OnlyFans auch so...
Michelle Pfeiffer spielt ein Hooters-Girl?
Ein Ex-Hooters-Girl.
Ja, aber du siehst sie, genau. Sie.
Aber Elle Fanning spielt doch dann auch so eine OnlyFans-Frau, die sich zum Beispiel auch wie so Alien, Sex-Alien ausgibt.
Genau,
so
ja.
Wie du direkt annimmst, dass ich Michelle Pfeiffer im Hooters-Kostüm
ja,
sehen
Ja, natürlich. Wollt. Ich weiß doch, dass du so scharf auf sie bist.
Ja, da, also erstmal. Erstmal.
Dieses High-Five von mir brauche
ich. Erstmal fand ich die früher
und
einfach...
Und dieses Grinsen, alles auf Kamera. Wirklich? Ich bin super.
Nein, ich fand die super früher... Oder auch heute noch.
Ja, ich weiß.
Aber deswegen will ich sie doch nicht automatisch im Hooters-Kostüm. Ich wollte nur wissen, ob sie das spielt und mir dann diesen Gedanken mit nach Hause nehmen. Das werde ich ja wohl...
Sie spielt das, David. Sie spielt das. Sie spielt
den
das.
Gedanken nimmst du mit nach Hause und dann?
Dann sitze ich da.
Und dann sitzt er da.
Dann habe ich den Gedanken.
Ja. Nee, aber es ist wirklich richtig gut. Und es ist nicht einfach nur, oh geil, die zeigt sich dann hier. Und ja.
Aber bei Apple ist eh, finde ich, relativ Verlass drauf. Ne?
Ja.
Und hast du ja
also
Friends and Neighbors? Bist du Friends and Your Friends and Neighbors gucke auch?
Nee.
Kennst du nicht mit John Hamm?
Ach so, ah nee, das sehe ich immer in der Werbung, aber ich habe es noch immer nicht geguckt.
Das ist toll.
Ja,
schön. Guck mal, so, da wundert mich dann nichts mehr.
Halt Serien.
Da wundern mich eure Aufrufzahlen nicht mehr, wenn du die wichtigsten Serien des Jahres nicht kennst.
So, Kino. Diese Woche, Donnerstag, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Beide Teile neu zusammengeschnitten, noch länger als
geil.
Im Kino. Lee Cronin
ist noch
4,5 Stunden, glaube ich.
Ja,
eine Werbung.
Werbung.
Ich gucke es Donnerstag wahrscheinlich. Vielleicht kommt unser Produzent Martin mit.
Ja. Nee, Martin ist jetzt enttäuscht.
Lee Cronin's The Mummy, reden wir gleich drüber. Dann Normal, habe ich gesehen, neuer Film mit Bob Odenkirk. Dann für alle Murder-Mystery-Fans, Paris Murder Mystery. Ja, es ist Murder Mystery in Paris. Eine Psychiaterin, Patientin stirbt, sie sagt sich so, was da los? Polizei sagt dies, das. Sie sagt nein, nein.
Robert Hofmann fest, populäre
so,
Serien
zusammen. So, serientechnisch, Beef, zweite Staffel startet Donnerstag auf Netflix und die erste hat ja, glaube ich, 8 Emmys.
Wer ist da diesmal mit dabei?
Oscar Isaac, Carey Mulligan, Kelly Spaney unter anderem.
Und wie heißt nochmal dieser Junge, den alle so toll fanden in
Adolescence?
December?
Midsommar?
Nein, nein, September, bla, diese mit, oh mein Gott, mit Julian Moore und Natalie Portman.
Was mit Frauen?
May, September meinst
ja,
du?
Ja, genau. Ach, und er ist dieser Junge, ja, wo alle gesagt haben, Moment, warum hat er keinen Ausgang? Der eigentlich Spaß. In Riverdale mitgespielt hat.
Ah, Riverdale haben wir nicht geguckt.
Ach so, du meinst den, der Henry gespielt hat in May, der Große?
Der halt der Mann ist, der
ja,
Vater.
Ja, ja,
der
ja, ja. Hm, ja. Ich weiß, wen du meinst.
Auf jeden Fall,
ja,
diesmal,
super.
Ja. Diesmal zwei Paare, die Beef haben, weil, glaube ich, ein Paar beobachtet wie beim anderen Paar, also Oscar Isaac fast Carey Mulligan erschlägt. Das ist, glaube ich, diesmal die Story. Geil. Paar gegen Paar. Dann hat mir noch David Attenborough, muss ich nehmen für alle Tierfilmer Donnerstag, noch A Gorilla Story. Es geht um Berggorilla, aber ja. David Attenborough geht immer. Und für David. Noch ganz klar, Sonntag, 0 Uhr morgens, also Mitternacht,
Michelle Pfeiffer auf Netflix, in Hooters, the
auf
movie.
Netflix live WrestleMania aus Las Vegas.
Oh, ja. Geil.
Wenn man will, kann man jetzt WrestleMania live hier auf Netflix mal gucken. Ich sag's ja nur, das ja. Kann man machen, muss man aber auch nicht. War nicht das letzte Ding in Berlin oder ist das schon wieder 3 Jahre her? Boah, als es in Berlin war, dieser große Aufbau?
I don't know.
Ihr seht also, da ist einiges im Argen, was wir jetzt besprechen könnten, wenn wir wollten. Und vorher haben wir aber noch ein kleines Thema, was mal kurz mal so anfrühstücken. Über 1000 Leute aus Hollywood, und ihr wisst, das hat ja dann immer ganz viel Auswirkungen, wenn Künstler sich gegen was aussprechen, haben, ich nehme die Ironie jetzt raus, haben
Charles Melton.
Ja, danke.
Haben einen Brief verfasst und sich gegen den Merger ausgesprochen von Paramount Skydance, dass sie Warner Brothers Discovery übernehmen.
Ich hatte gestern einen langen Instagram-Post von Damon Lindelof gelesen, der ja, oh, was hat denn der alles geschrieben? The Leftovers, ne?
Ja, und Lost.
Lost, genau. Und er hatte, glaube ich, auch Prometheus mit Ridley Scott zusammen gemacht. Der hat, fand ich eigentlich ganz gut, hat geschrieben, dass er sich lange ja auch geweigert hat, da mitzumachen bei der Aktion, weil er tatsächlich meinte so, ich habe Angst, dass ich dann auf irgendeiner Liste lande. Mhm. Ich habe Angst, dass mit Fingern auf mich gezeigt wird. Er meint auch, dass er mit David Ellison eigentlich gar nicht so ein Problem hat, weil er meinte, er hat mit dem schon mal Dinge produziert und er wirkte wie so ein ambitionierter Mann, der auch tatsächlich Interesse an Filmen hat. Aber er sieht natürlich auch, dass solche großen Merger auf jeden Fall Jobs kosten. Und es sind ja nicht nur die Leute an der Spitze, mit denen man sich verstehen muss. Es gibt gerade, darüber recherchiere ich gerade, eine große Jobknappheit auch in den USA. Gerade Los Angeles wird quasi nichts mehr gebucht. Und die ganzen Leute, ja, Oberbeleuchter bis Setdesigner, stehen alle auf der Straße. Es ist ein richtiger Exodus, der da stattfindet.
Das wird ja jetzt auch gerade super doll betont, wenn künftige Filme in L.A. gemacht werden, so wie der Fast and Furious Film, der in L.A. gedreht werden soll. Das wird ja jetzt jedes Mal, wenn irgendein Blockbuster da hinkehrt, richtig hinter die Promo. Es ist schön mal wieder in Los Angeles. Das ist wirklich so ein Ding.
Und ja, das passiert halt so selten, ne?
Ja, ja, mittlerweile. Also spätestens auch seit den Bränden wahrscheinlich nochmal ist auch diese Industrie da so ein bisschen ins Wanken gekommen. Und deswegen hat er sich dann dafür entschieden zu unterschreiben, meinte er. Und die Liste ist interessant. Sandra Hüller ist auf der Liste, habe ich gesehen. Javier Bardem ist ja eh so jemand, der sich ausspricht dafür.
Adam McKay ist hier, Alyssa Milano, Bryan Cranston ist auch
David
so ein
Fincher.
Elliot Page, Denis Villeneuve, Glenn Close, Jane Fonda, J.J. Abrams, der ja ohnehin sein Büro jetzt da auch, war jetzt auch so ein Thema mal wieder, ne, dass Bad Robot dieses Los Angeles Büro auch schließen, war aber irgendwie schon länger eigentlich bekannt. Jason Bateman ist dabei, Mark Ruffalo, klar. Lin-Manuel Miranda finde ich auch noch interessant. Rosario Dawson, Tiffany Haddish, so Leute. Yorgos Lanthimos. Und noch viele andere, also 1034 Leute.
Das wird ja schon vermutet, also ich habe jetzt immer mehr Artikel gelesen, wo auch in der Industrie so gemunkelt wird, ist das ein Merger, der überhaupt durchgehen wird?
Ich denke mal, die Midterms werden eine große Rolle dabei auch spielen.
Ja, gucken wir mal.
Also es gibt drei, ich denke, es gibt drei Parteien, ne, bei diesem Merger. Die einen sind die Aktionäre, die wollen Geld. Das heißt, die Käufer müssen nur Geld besorgen, dann sind diese beiden Parteien schon mal abgefrühstückt. Und ich glaube, das ist ja das, wie es laufen soll. Und dann gibt es halt diese Institutionen, die sagen können, aus Gründen XY oder so und so viel Prozent Marktanteil oder Kartellrecht können wir das nicht machen. Und unter der Trump-Administration, wie es jetzt ist, weil
ist
man sich natürlich,
weil
man dann CBS, CNN und so weiter natürlich alle rechtsgerichteter haben kann oder konservativer, würde das durchgewunken werden, wird eine Timing-Sache sein. Und ich glaube, wenn sie es bis hinter die Midterms gezogen bekommen, wird es schwierig, dass dieser Merger wirklich kommt.
Bea, du sagst gar nicht, findest du große Firmenfusionen etwa geil?
Ich finde das total toll, wenn dann plötzlich alle meine Paramount Plus Hits auch bei Netflix zur Verfügung stehen.
Nee, nicht Netflix.
Nein.
Oh mein Gott, stimmt.
HBO Max.
Ja. HBO Max.
Ich möchte unbedingt
bei Max.
Paramount bei HBO Max haben und andersrum. Nee, es ist natürlich...
Zum Glück sehen wir uns morgen bei der From-Veranstaltung. Staffel 4, ab nächstem
Mal. Nee, das ist ja Paramount Plus und Paramount ist ja nicht dasselbe.
Okay.
Zumindest in Deutschland. In Deutschland gibt es ja gar kein Paramount mehr.
Okay.
Nee, ich finde das natürlich absolut kacke. Also Monopol ist egal, in was für einem Gebiet negativ. Es ist nie was Gutes. Man sieht es auch immer mal bei meinen Freunden der Deutschen Bahn. Aber ich finde das nett und ich finde das schön, wenn sich dann da so viele Menschen und auch wichtige Menschen in dieser Industrie zusammenfinden und sich aussprechen. Aber ich glaube, ich bin da mittlerweile irgendwie schon viel zu zynisch, dass ich mir denke, was wird's bringen?
Ich glaube, ein Monopol entsteht ja gar nicht. Also ich glaube, weil beim Streamer ist ja HBO Max dahinter, weit dahinter, hinter Netflix. Zumindest auch was den Aktienkurs und so angeht, aber auch was Abos und Co. Da ist, glaube ich, Disney Plus sogar noch höher als
also
HBO.
Aber es rückt oder schon alles immer mehr zusammen. Das
klar,
ist halt das Problem.
Genau, wenn
und
sich das, die Dinge
ja,
dann
was
so
passiert ja auch schleichend
konsolidieren,
und nicht irgendwie
genau.
Von einem Tag auf dem anderen. Und das ist halt einfach nur so ein weiterer Schritt in diesem schleichenden Ding. Und
ja, ich finde es halt so spannend. Das heißt dann ja immer so, es gibt dann bloß noch vier große Hollywood-Studios. Auf der anderen Seite gibt es in der Zeit ja auch ganz andere neue Player durch die Streamer. Ne? Also sonst war es ja immer so, okay, sowas wie Neon oder A24 oder Lionsgate, das ist natürlich cool, dass die existieren, aber diesen ganz großen globalen Status, dass sie alles vertreiben, haben sie eben nicht. Aber jetzt natürlich hast du durch Amazon MGM oder auch was da bei Apple TV passiert und so ja doch wieder ganz andere Player und ein Markt, der sich verändert hat. Aber ja, grundsätzlich ist es blöd, weil immer wenn du zwei Sachen zusammenlegst, sorgen die Synergien dafür, dass bestimmte Dinge nicht gebraucht werden. Niemand braucht doppelt so viel Buchhaltung, deswegen vielleicht 20% mehr als vorher, aber nicht doppelt so viel.
Ja. Wir können ja gleich mal zu dem Film kommen. Ich hatte vorhin bei Die Mumie tatsächlich gleich am Anfang, in der allerersten Szene, den Gedanken, sogar noch vor der ersten Szene, dass der Film gut werden könnte, weil ist euch dieses Ding aufgefallen, was sie mit dem Logo gemacht haben? Es kam am Anfang, ich glaube, Screen Gems, das Logo, und dann kam der Sound davon und dann hat sich der Sound, der
wie
ist
der
dann
Sound
so,
abfällt.
Hat sich so verdreht. Und das erinnert mich voll an so Zeiten, wo eines meiner Lieblingslogos war Waterworld, wo die Kamera an das Universal Pictures Logo ranfährt und dann füllt sich dieser Globus mit Wasser. Voll gute Idee. Oder Alien 3, finde ich auch, macht das auch so, dass dann so ein distorteter Klang kommt, wenn diese Fanfare von 20th Century, das liebe ich daran. Und ich glaube, das ist so, das haben wir heute gar nicht mehr so, weil diese Identifikation mit so einem Studio gar nicht mehr da ist.
Ja,
diese
aber Warner macht das schon oft, dass sie, also ihr
genau,
eigenes
Studio ja, aber das ist ja auch noch ein großes Studio. Ja. Ich finde, es sind immer weniger Filme geworden, die das machen, dass sie schon an diesem Punkt spielerisch werden. Ne? Also das ist vor dem Film. Du müsstest es nicht machen, aber du machst so ein Gesamtpaket. Und ich finde, da siehst du dann schon, wenn ein Regisseur echt was möchte und Bock hat, da so eine Gesamterfahrung zu gestalten. Aber es ist, glaube ich, auch noch viel halt mit der Identifikation zu tun. Also du landest halt nicht auf irgendeinem Streamer, sondern du bist mit diesem Studio verwandelt. Das finde ich echt, ist so eine Kunst geworden, die verloren gegangen ist irgendwie.
Ja.
Immer mehr zumindest. Also ich weiß, es gibt es immer noch, aber viel zu wenig mittlerweile.
Ich glaube, es hat auch was ein bisschen mit der Größe des Studios dahinter zu tun, weil du hast ja auch manchmal Filme, dann läuft da 3, 4, 5 Title Cards hintereinander und dann kannst du ja auch nicht sagen, okay, wir wollen jetzt, dass unsere Title Card sich dem Film anfasst. Nee, aber wir kommen danach und wir wollen das auch noch haben.
Oh Gott, Entschuldigung. Handy aus im Kino.
Ich habe vorher noch gefragt,
sind
alle im Flugmodus?
Nee, ist mein Wecker.
Was für ein Wecker? Was musst du jetzt tun?
Star Wars gucken.
Ja.
Die tägliche,
David und Robert loben.
Der tägliche 17 Uhr
David,
Star Wars.
David und Robert huldigen. Einmal.
Ja, aber jetzt bin ich ja hier, jetzt kann ich es nicht machen.
Okay.
Das ist ein ganzer Prozess, das mache ich später.
Title Cards.
Ja, also weil da hattest du ja jetzt auch nicht irgendwie... Was war das bei David Dasmalchian Film? Ich weiß nicht, da war das auch so ein Ding.
Die
Late Night with the Devil?
Ja, Late Night with the Devil. Da ging, ich glaube, die Intros, das ging 3, 4, 5 Minuten oder so. Also es war auch wirklich ein Joke, dass immer noch eins kam und noch eins kam und noch eins kam. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, sowas einzusetzen oder einzuführen.
Wollen wir gleich über Die Mumie reden?
Gerne.
Das ist der frischeste Eindruck, weil wir wirklich gerade aus dem Kinosaal sind und drüber reden, während aber auch das Embargo auf den Kinostarttag morgens um 6 gelegt worden ist. Es ist so nah.
Was ja meistens eher kein gutes
ist. Ja, aber das gab es auch, glaube ich, das habe ich noch gar nicht erlebt, dass wirklich am gleichen Tag, wenigstens um Mitternacht ein Embargo fällt.
Neulich auch mal irgendwo.
Um 6 Uhr morgens.
Bei Minecraft war es auch irgendwie sehr, sehr nah.
Warner stößt da gerne jetzt an die Grenzen, finde ich. Ja, fangt immer am besten an oder erzählst du die Geschichte?
Die Woche, Lee Cronin's The Mummy. Du hast, wie heißen denn die Figuren? Warum steht denn das hier nicht? Okay, dann gucke ich es mir kurz woanders an. Entschuldigung.
Also eine heißt Layla. und Katie.
Charlie und seine Frau. Eigentlich haben die ein schönes Familienleben. Ne? Sie ist gerade schwanger, sie haben schon eine Tochter, sie haben schon einen Sohn, ein drittes Kind. Schönes Familienleben, leben gerade aktuell aufgrund seiner Berufslage in Kairo. Und du ahnst aber schon, irgendwie wird, als vor allem die ältere Tochter Katie im Garten spielt und angesprochen wird von der Nachbarin, na, das wird nicht so gut enden, weil was passiert ist, Katie verschwindet. Und damit zerbricht auch dieses Familienleben zumindest ein Stück weit, weil wir springen dann 8 Jahre in die Zukunft. Diese Familie lebt in Albuquerque im Süden von den USA. Und es sind halt einfach 2 Eltern, die haben gelernt, damit umzugehen. Denn das dritte Kind, das ist geboren, auch ein Mädchen geworden. Sie haben noch einen Sohn, aber du weißt auch immer, dass ein Kind vor 8 Jahren verschwunden und du weißt auch nicht, was ist passiert. Ist diese Katie, ist die gestorben? Was ist mit dir passiert? Ist sie noch irgendwo? Also ich glaube, eine absolute Unruhe, die immer so ein bisschen mitschwenkt. Und mitten in dieses sich irgendwie wieder zusammengebaute Familienleben bekommen sie die Nachricht, dass ihre Tochter aufgetaucht ist, gefunden wurde, dass sie lebt und dass sie in einem Sarkophag war, als sie gefunden wurde. Stellt sich raus, dass sie da auch 8 Jahre lang drin war und dass das nicht mehr der Mensch ist, der sie mal war, sondern einfach ein ganz komisches Verhalten und Wesensart an den Tag legt. Und darauf müssen diese Eltern und ihre Familie irgendwie erstmal reagieren. Ich habe es jetzt wie ein Drama erzählt, als wie ein Horrorfilm.
Ist es ja ist auch. Schon auch ersten, Drama, ja. Ist es ja auch in der ersten Stunde und das mochte ich an dem total. Also ich fand die erste Stunde war somit einer der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre, finde ich. Das war, also ich war ein bisschen traurig, dass er dann am Ende so einen leichten oder was er schon großen Abbieger gemacht hat. Es war am Anfang schon abzusehen, wohin es dann geht, aber bis dahin war der war fantastisch.
Der hatte super Substanz bis dahin.
Der wird halt richtig schön erzählt. Wir hatten jemanden in der Runde stehen, der meinte, das Drehbuch war nicht so doll, das sehe ich gar nicht. Ich fand das Trauma, das sich da auch entwickelt bei der Familie, gut erzählt, gut gespielt vor allen Dingen. Also die Momente, du hattest einmal an einem Moment gesagt, Robert, dass du richtig Gänsehaut hattest.
Den kann ich nur aus dem Trailer leider. Ne,
aber. Also ich nicht. Ich hatte den Trailer nicht gesehen und ich fand den Moment mega gut. Auch deshalb, weil, das sage ich bei Horrorfilmen ja immer, das vergessen eigentlich alle anderen. Dieser ganze Konsens-Horror, über den wir häufig sprechen, wie ein Conjuring, der stellt mir da Schablonen ins Bild und die machen dann die schreien dann, ne, hier irgendwelche Mädels, die dann im Kreis laufen, weil ein Killer kommt. Und hier war die ganze Familie richtig gut geschrieben und es gab voll tolle Interaktionen. Der Moment zum Beispiel, wo sie dann, das ist passiert dann recht spät dann auch erst, wo dann klar wird, oh, dieses Mädchen wurde gefunden. Der baut sich auch deswegen so gut auf, weil kurz vorher in dem Moment so eine vergnügliche Situation gezeigt wird. Man sieht die Familie, wie sie, ne, also ich merkte als Zuschauer so, oh nein, jetzt werden sie gleich was erfahren, was dieses Familienglück, was da dann doch trotzdem entstanden ist, trotz des Traumas zerreißen wird. Und das, finde ich, ist der beste Horror, der entsteht, wenn du dich in den Situationen, wo keiner aus dem Schrank springt und sagt, buh, dann du trotzdem noch dabei bist. Hereditary ist ja das beste Beispiel. Die gruseligsten Szenen haben überhaupt nicht mit Dämonen da zu tun. Und so war es hier am Anfang wieder. Und das fand ich irre gut. Ich fand den mega gut inszeniert auch. Ich fand tolle Einstellungen. Der hat so eine Wucht, so eine Knackigkeit im Sounddesign. Das mochte ich. Ich mochte immer dann, wenn er blutig wird, dass er es richtig wird. Der spinnt sich dann richtig aus. Also gegen Ende fand ich, war es ein bisschen viel. Aber am Anfang ist der noch mega.
Ich will noch mal kurz genau in die Szene reingehen, von der du gerade gesprochen hast, weil die sitzen da in dem Auto und sind eben so vergnügt. Und ich kann mir vorstellen, wenn du als Elternteil, wenn dann so ein Kind weg ist, und das ist auch nicht dein einziges, sondern 1 von 3. Ja, du hast ja auch viele Geschwister, Bea, ne?
Ja.
Und dann ist, in Anführungszeichen.
Sie ist auch die älteste, die Tochter, die verloren geht.
Ich mach mal in die dümmsten, größten Anführungszeichen. Nur ein Kind verschwindet, ja? Dann bist du als Eltern trotzdem noch für viele andere verantwortlich und trotzdem wirst du jeden Tag daran denken, wie wäre sie heute? Wird sie, was ist passiert? Das wirst du nie loswerden. Dann sitzen die im Auto und kriegen diesen Anruf und der auf der anderen Seite sagt halt irgendwas und der Papa sagt gleich, ey, egal was sie verkaufen, ich will es nicht haben. Mhm. Und dann kriegt er jetzt einfach, nee, sie verstehen mich falsch, ich bin hier Detective so und so oder Ermittler so und so aus Kairo. Und dann wird denen sofort klar, worum das hier geht. So beiläufig, ne? Das ist so einfach dieses Kombinieren und auch noch die eigenen Kinder beschützen zu wollen vor dieser Nachricht und dann zu wissen, die suchen sich einen sicheren Ort, um gleich etwas zu hören, was so oder so ihr Leben aus den Fugen reißt.
Ja, ja.
Das ist so genial gemacht.
Ich fand auch so, es gibt diesen einen Moment, da sehen sie dann das Kind und die Türen gehen auf und die Kamera switcht in die Perspektive der Eltern. Hm. Und ich sitze dann quasi in der Perspektive
auf die
der
Eltern.
Erst aus der Perspektive. Ah, okay. Sie gucken in den Raum, die Türen öffnen sich, da bist du erst in der Perspektive der Eltern und du schaust dir auf so einen Vorhang rauf. Mhm. Und dann wird hinter das Mädchen geschnitten und dann guckst du in die Augen der beiden. Die eine in Tränen zerflossen und er hatte richtig Panik, zerfressene Augen. Und ich dachte so, so erzeugt man Horror. Ich sehe nichts, aber ich sehe alles. Weil ich dachte auch am Anfang, weil der Film hat einen schönen Callback auf Märchengeschichten. Ich sag jetzt nicht welches, die war erst ein bisschen weird, als die Szene kam. Ihr wisst, welche ich meine, mhm, ne? Und ich dachte so, ja, was waren die ersten Horrorfilme? Nicht die, die wir im Fernsehen gesehen haben, sondern die, die in, sich in unserem Kopf abgespielt haben. Märchengeschichten, die man uns erzählt hat, wie irgendwie bei, was ist Hänsel und Gretel?
Der verkackte Struwwelpeter.
Ja, der sich so die Gliedmaßen abschneidet, ne? Geschichten, wo man Kindern Angst machen will.
Ich hab heute noch Schiss vor Wind wegen dem fliegenden Robert.
Ja, und bei mir war es der kleine Hebelmann, wo der Junge zu viel wollte und dann ist er in der Sonne verglüht. Ne? So ja. Geschichten, die, wo du denkst, so, hör. Ne?
Und mir war es von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.
Ja. So, und das, ne, da hieß die Geschichte sogar schon so. Ja, und das hat man
der hat keine Angst und deswegen will er lernen, Angst zu bekommen. Und dann übernachtet er für ein paar Tage in so einem einsamen Schloss oder so.
Das sind so die ersten Horrorfilme, die sich im Kopf abspielen. Und auch da dachte ich so, was für ein cooler Callback. Du hast also hier einen modernen Monsterfilm, der mit modernen Mitteln gemacht ist, immer wieder optisch auf Monsterkino zurückgreift, dann irgendwie aber auch auf das Geschichtenerzählen an sich kommt. Gibt es ja auch eine Verbindung mit der Geschichte, die später aufkommt.
Ziemlich wie bei Tag spät, also bei äußerem Tageslicht, genau. Nicht auf diese klassischen Muster gehabt.
Genau, also ist auch nicht dieses so dunkle Räume und dann kracht sie dann mal alle
paar. Spitzen Sounddesign, weil immer wieder diese Noten so abfallen.
Genau. Ne? Aber jetzt sag du erst mal, weil wir waren schon schockiert zu hören, du fandst ihn nicht so gut. Und ich würde wissen, ob das, an was es lag.
Ja, nee, ich fand ihn nicht schlecht. Ja, das erstmal vorweg. Aber
ihr wart zusammen übrigens 5-mal auf Toilette während des Films.
Nee. Ja, aber er ging auch halt. Und das ist auch ein Ding. Ich finde nicht, der sollte 2,5 Stunden gehen. Also
war der 2,5 Stunden?
2,14.
Ja, okay. Aber der war lang, ja.
Ja, und das ist
aber
so.
Aber hat ein gutes Tempo, fand ich trotzdem.
Ja, und ich finde es eigentlich auch schön, dass die sich da am Anfang auch erst noch Zeit lassen und sie zeigen in der Familie zusammen und auch so ein bisschen das Familienbild ablesen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den jetzt nicht so, also was ihr jetzt gerade gesagt habt, ich verstehe, dass man dann unter dem Blick oder unter dem Licht den ganz toll finden kann, aber so kam das bei mir gar nicht an. Also gerade diese Szene, von der ihr sprecht, wo sie dieses Telefonat haben, ich fand es so, also das hat mich alles gar nicht so gekriegt. Und jetzt nicht, weil ich selbst kein Kind habe oder so oder weil ich das nicht nachempfinden kann. Ich bin auch ein Mensch und würde sagen empathisch. Aber ich fand es schon von Anfang an schwierig, dass sie halt, also in meinen Augen haben die gar nicht irgendwie auch nur ansatzweise damit abgeschlossen, dass die Tochter nicht mehr da ist. Und dann habe ich mir sofort gedacht, oh, die armen anderen beiden Kinder, die dann noch übrig sind. Und weil man hat ja noch, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, aber man hat ja noch die Szene, sie haben ja immer noch das Kinderzimmer von ihr, genauso wie es war. Und die jüngere Tochter, die ihre Schwester nie kennengelernt hat, betritt es ja nicht mal. Also entweder hat sie Angst davor oder sie darf das Zimmer nicht betreten. Das fand ich schon alles total, da hatte ich schon so ein unangenehmes Gefühl. Ich fand den Vater in der Rolle auch irgendwie super unsympathisch.
Und der Film behauptet doch auch nicht, dass sie damit abgeschlossen hätten.
Mhm. Nee, aber dass sie halt, also was sie ja jetzt auch gerade meinte, dann haben sie ihren Moment im Auto, wo alles so locker ist. Und ich hatte irgendwie nur die ganze Zeit das Gefühl, nee, das ist so eine konstante Wolke, die über denen liegt. Und das
ja, aber solche,
Jahre später.
Solche lockeren Momente können ja trotzdem entstehen. Also ich fand das angemessen. Ich fand, wie sie so, ne, es gibt so eine Szene, da sitzen sie am Tisch und du merkst, hier ist gar nichts geklärt. Mhm. Sie geht dann auch darum, dass sie nicht mehr in den Urlaub fahren, ja. So zum Beispiel. Und du merkst, da ist nichts geklärt. Aber trotzdem kann man in solchen Situationen ja leicht lockere Momente auch haben. Das fand ich jetzt gar nicht so dramatisch. Und wenn du sagst so, du hast dich ja auf jeden Fall dann damit beschäftigt. Du guckst drauf und merkst, die haben das nicht verarbeitet. Ich finde, da macht der dann ja im Kopf schon mehr mit dir als die meisten Horrorfilme.
Absolut, ja. Aber irgendwie hat es mich trotzdem überwiegend kalt gelassen. Und ich sehe es tatsächlich auch eher wie Eugen, der das ja auch gesagt hat, dass er meinte, dass es nicht so gut geschrieben war. Also das fand ich auch, dass irgendwie sehr viel unmenschlich wirkte. Und dadurch, dass der ja eben gerade das aufmacht, dass er mehr ist als jetzt einfach nur so ein, wir machen euch jetzt ein bisschen Angst und zeigen hier so ein gruseliges Mädchen, sondern gehen eben auch viel auf diese dramatischen Elemente. Das hat bei mir irgendwie nicht so funktioniert. Und ich glaube, dann ist es schon schwierig, da so viel rein zu interpretieren. Und dann sitzt man vielleicht auch irgendwann nur noch da und denkt sich, okay, der hat gute Momente, auf jeden Fall, aber die meiste Zeit passt mir dann auch einfach zu lang.
Ich fand, der hat aber, wenn du übers Schreiben redest, ich finde, der hat sich auch Zeit genommen und mich auch ernst genommen wieder. Ich fand das halt voll cool, dass der, wenn so eine Situation kommt, wie dieser Anruf, Und dann heißt es, hallo, ich bin aus Kairo. Da übrigens, wo sie ihre Tochter verloren haben, das wäre in einem aktuellen Film passiert. Ja. Letzte Woche habe ich erst über Ready or Not 2 hier gesprochen. Es gibt ganz am Anfang eine Szene, die Tochter kann etwas Spezielles. Ich sage jetzt nicht was, weil das, ne, ist, ich dachte so, sie würden es nicht zeigen, wenn es nicht Foreshadowing wäre. So war es dann auch. Aber da wird dann nicht großartig erklärt, sondern das Kind trägt eine Pfadfinderjacke. Und es gibt dann später einen Moment, da wird dann auf diese Jacke nochmal zurückgegriffen. Und ich dachte, ja, ist jetzt auch nicht so clever, weil die Situation, in der das passiert, hätte der Vater auch was googeln können beim Handy, wo ich dachte, ne, wisst ihr, warum er das Buch rausholt? Wisst ihr
ja, doch, weil ne? Er ja vorher noch, er guckt ja auch drauf. Die haben ja am Anfang diesen Pepperoni-Pizza-Moment.
Genau, aber dafür brauchst du ja kein Buch. Kannst ja das Handy rausholen. Aber ich hatte das Gefühl, sie holen das Buch raus, um die Zuschauer, die dann vielleicht nicht mehr zurückdenken können. Weil da fand ich so, da hat er versucht, sich zwischen die Stühle zu setzen. Er hat versucht, das zu erklären über Bildsprache, was in dem Moment passiert oder diesen Zusammenhang herzustellen. Aber er hat ihn ein bisschen forciert, weil er, im Grunde, mir war klar, warum er das weiß, was da gerade passiert. Aber dann kommt nochmal die visuelle Bestätigung, er weiß es deswegen, weil weiß es dann noch am Anfang. Und ich dachte, ja, wenn er gegoogelt hätte, hätte er es wahrscheinlich sogar schneller gehabt, als jetzt in der Kiste zu kramen. Aber ich fand, dass das trotzdem subtil genug war und dann eher so Leuten wie uns auffallen würde. Ich fand, dass der das gut verwoben hat, immer wieder auch.
Also ich finde, ganz explizit auf das, was du sagst, der Film zeichnet sich auch dadurch aus, dass er zwar im Hier und Jetzt spielt, aber die Telefone nur zum Telefonieren verwendet. Und ich glaube, er will mit Absicht nicht diese, mein Telefon hat auch Internetverbindung und ich kann Sachen googeln, reinnehmen. Wir ringen uns ja auch darüber auf, dass Technik so viel Einzug erhält und dass Filme sich klassischer anfühlen, wenn das raus ist. Und ich glaube, deswegen ist auch ein Grund, warum er eher zu diesem analogen Mittel greift, um dieses Thema Handy, moderne Technik zu limitieren. Ja.
Ich fand ihn wirklich gut. Also ich hatte das Gefühl, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ah, wie kriege ich die Mumie in die Neuzeit geholt? Wie kann ich aber dem damals, den Mumienfilmen, irgendwie Respekt zollen?
Selbst so ein bisschen der historische Hintergrund, als man sich fragt, okay, wie kommen die an dieses Mädchen? Wie kommt die überhaupt von dem, wie es eigentlich gedacht ist, an einen anderen Ort? Dass man sagt, ey, das ist speziell im Fall von Ägypten, ist die ägyptische Geschichte, das Thema mit dem Schmuggel am besten funktioniert.
Ja, ja.
Ein paar schöne Momente, die, die nicht ausgelassen werden. Da wird nicht einfach so leicht drüber gegangen, fand ich.
Mein großes Aber kam dann so ab der Hälfte, weil dann wird der Film so eine, ich würde fast sagen, so einen Zitate-Reigen. Also es wird dann ein Zitat aneinandergereiht und zwar hauptsächlich Der Exorzist und aber noch schlimmer ist Evil Dead. Und damit meine ich jetzt am ehesten dieses Remake von 2013 oder Evil Dead Rise, was Lee Cronin ja selbst gemacht hat. Und zwar so deutlich, dass ganze Einstellungen übernommen werden. Es gab da Bilder, die habe ich wiedererkannt. Ne, eins ganz klar aus Der Exorzist, aber auch zwei, drei, die so exakt in Evil Dead in beiden Filmen vorkommen. Und dann natürlich auch bei Sam Raimi so ein bisschen Kamerafahrten auch. Und da dachte ich, es wirkt so ein bisschen, als hätte Lee Cronin gerade Evil Dead Rise gesagt. Dann stand jemand von Universal am Set und meinte, Lee Cronin, kannst du das nochmal machen? Aber wir schreiben die Mumie drauf.
Und hat er gesagt, nein, ich mache das lieber für jemanden von Warner.
Ja, genau. Stimmt, ist ja gar nicht Universal. aber ja, warum ist das eigentlich nicht mehr bei Universal?
Haben ich glaube, die haben ja sowas, hat man für immer die Rechte? Ich meine, an Dracula ist doch auch in anderen Studios entstanden. Ist das nicht irgendwann Common Dings, so wie Mickey Mouse? Ist doch so alt, dass du da doch nicht mehr alleine Rechte dran hältst.
Boah, das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall.
Vielleicht eine bestimmte Version nach einem bestimmten Autoren
ja,
oder so.
Ja, wahrscheinlich ist deswegen auch, das ist ja kein Remake, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also vielleicht, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, aber ich glaube, die Hörer von uns oder Hörerinnen wissen bei uns, dass, weil wir schon mal drüber gesprochen haben, es ist jetzt ein Horrorfilm. Das ist kein Abenteuerfilm mehr. Hier springt auch irgendwie die Vermarktungsstrategie war ja, habt ihr es neulich gesehen, auf Twitter hatte der offizielle Die Mumie-Account gepostet, in unserem Film spielt Brendan Fraser nicht mit, in unserem Film spielt Brendan Fraser nicht mit, weil das wohl so viel die Frage kam.
Ja. Weil ja auch der vierte Film jetzt gemacht wurde mit Brendan Fraser.
Genau, deswegen heißt das Ding auch Lee Cronins Mumie. Ich hatte vorhin so ein bisschen gewitzelt, weil ich meinte, der Mann hat zwei Filme gemacht, niemand kennt Lee Cronin. Und jetzt werben sie mit seinem Namen, naja, weil sie wohl nicht wussten, wie sie es umsetzen sollen. Also es ist kein klassisches Remake, es ist eine Neuerzählung und die wird dann halt zu Evil Dead. Und ich dachte die ganze Zeit, ich liebe Evil Dead, gerade die letzten beiden Filme fand ich ja hervorragend. aber das ist so ein krasser Bruch zu der ersten Stunde, die dann noch so als Drama funktioniert, weil dann wird er auch frech, witzig, schleimig, sehr eklig.
Man spürt die Laufzeit dann auch.
Man spürt ja die Laufzeit.
Ich finde aber vor allem, weil er sich dann selbst so im Weg steht, weil er ja doch dieses ganze Drama und die Geschichte unter den Menschen dahinter nicht loslassen will. Und dann hast du diese ekligen, krassen Momente und danach sitzen die dann halt einfach zusammen und jetzt wird erstmal nochmal geredet und dann fragst du dich auch, aber wie seid ihr denn da hingekommen jetzt erstmal? Also das muss doch jetzt irgendwelche krassen Konsequenzen haben, was in den Szenen zuvor passiert ist, aber nee, hat's halt erstmal nicht.
Ja, es gibt eine Szene, die fand ich besonders bezeichnend dafür, weil da sitzen die vor so einem Fernseher und du siehst, was auf dem Fernseher passiert und das ist ehrlich gesagt ein bisschen strange und dann blickst du aber in die Gesichter dieser beiden Eltern, die immer noch das Trauma vom Anfang des Films spielen und ich dachte, da ist so ein Widerspruch, weil auf der einen Seite passiert schon so Comic-Horror, so wie einen Evil Dead Rise, der ja schon mehr auch ins Komödiantische gegangen ist als das 2013er Remake. Und auf der anderen Seite spielen die aber noch das große Drama. Und da bin ich dann nicht mehr so mitgekommen. Und ich dachte so, oh, schade, das wäre hier ein Fünf-Sterne-Film geworden. Das war richtig, richtig toll. Krass. Ich fand den mega bis dahin. Und dann, ja, jetzt werde ich so, vielleicht gehe ich noch auf 4, weil ich schon echt sehr gut unterhalten war.
Doch nur 2 Sterne.
Oder doch nur 2 Sterne.
Also, ja, fandest du nicht den letzten Bring Her Back nicht so gut?
Nee, ich habe dem 3,5 Sterne gegeben. Ich fand den sehr gut sogar. Ich fand den nur nicht
sehr
so gut.
3,5 Sterne.
Ich fand den nur nicht so gut wie ihr. So, weil
ich mochte Together mehr, ne?
Ich mochte Together und Weapons mehr, ja. Ich krieg's nicht mehr zusammen, was da das konkrete Problem bei mir war, bei Bring Her Back.
Weil ich finde, alles, was du jetzt über den Film sagst, würde ich auf Bring Her Back ziehen.
Ja, ja, aber der hier. Das muss ich vielleicht auch mal da sagen. Ich mag bei dem hier, dass der ist zwar kein Abenteuerfilm mehr, aber der ist schon auch noch ein flashiger Blockbuster. Der ist, ne, hier werden Sandstürme inszeniert. Es gibt eine geile Szene, da habe ich gefeiert, da habe ich gefeixt, würde ich fast sagen. Die hat mit einem Hals und einem Tier zu tun. Übelst tolle Szene. Wo ich dachte, so genau die Scheiße will ich in einem Horrorfilm sehen. Das finde ich fantastisch.
Ihr werdet anders Zehennägel schneiden. Nach diesem
unter
Film.
Anderem, auch, ja. Unter anderem, ne, also ich finde der.
Ich hatte das mal. Das gerade erzähle. Ich war, als ich 2009 das erste Mal in New York war, ihr könnt auch sagen, ob es so eklig ist, so doll Sonnenbrand am Bein, dass ich hier anfing zu ziehen und ich schwöre euch, meine ganze Wade, ich hatte, als wenn ich eine Schlange wäre, so einen 40 cm langen, 10 cm breiten Haut. Denkst
du nach? Ja, toll.
Da gibt es eine Malcolm in Drin-Folge, ne? Wo Reese sich zu sehr bräunt und dann will er, also macht das mit Absicht, um sich komplett zu häuten, dass er quasi wie so eine Schlange sich einmal komplett häutet.
Das klingt so
und
wirklich?
Am Ende, ich glaube, Lois saugt das dann alles auf. Ah ja, widerlich. Aber
cool,
danke, dass
schön,
du es mit uns geteilt hast.
Gut.
Ja,
ja, also ich.
Für dich gewartet, Bea.
Ich fand den. Ich
hast das von einem Hautarzt untersuchen lassen.
Ja. Ja, doch.
Bring Her Back ist so dieses Traumakino. Ne? Das funktioniert auch mal gut. Hat dann, ich glaube, da, wenn ich drüber nachdenken würde, würden mir jetzt auch noch andere Punkte dazu einfallen. Aber der hier hat auch Spaß gemacht. Also, und gerade auch am Anfang dachte ich, ich erfreue mich an den Einstellungen. Es gibt 2 Momente ganz am Anfang, da habe ich noch nicht drüber gesprochen, möchte ich auch noch abnerden. Es gibt 2 Übergänge, da dachte ich, wie gut ist das? Das eine hat mit den Fußnägeln zu tun. Und du hörst, als die Fußnägel angegangen werden, gibt es kurz ein Geräusch. Und die nächste Szene ist dann, wie er was wo reinbohrt. Ist euch das aufgefallen?
Ach so, ja.
Cleverer Übergang. Und vorher gab es auch nochmal einen schönen Moment, der ist mir jetzt entfallen, wo ich auch dachte, wie cool ist die Idee.
Also eigentlich fand es so noch ein richtig tolles Bild, wo im Hintergrund was vom Himmel kommt.
Ja, zum Beispiel auch. Ah, genau.
War auch da, er war viel zu schnell da dran.
Was?
Dieser Junge mit dem Fahrrad?
Der Schnitt auf, geht er da hin? Naja, willst du noch erzählen, wie er da 3 Minuten hinfährt mit dem Fahrrad?
Nee, aber da kann wenigstens ein bisschen sich die Sonne ein bisschen weiter unten liegen.
Also
so.
Die Laufzeit ist zu lang, aber du hättest noch gern gesehen, wie er da mit dem Fahrrad in Echtzeit hinfährt.
Genau.
Na, aber sag doch mal, also dich muss ja mehr gestört haben, als nur, du hast dich mit den Figuren nicht verbinden können.
Naja, doch, also das schon primär, weil darauf baut der Film ja auch.
Ja.
Wie gesagt, diese Tatsache, dass er sich da in der zweiten Hälfte nicht entscheiden kann wirklich, was er will. Manchmal war mir das auch ein bisschen, fand er sich zu geil mit diesen ganzen Double-Focus-Aufnahmen.
Split-Diopter heißt es, glaube ich.
Ja, ich nenne es Double-Focus-Aufnahmen.
Okay, alles klar. wo etwas vorne, ganz vorne an der Linse ist, in der Schärfe und hinten ist es aber auch in der Schärfe. Das ist so ein Split-Diop da.
Und dazwischen ist immer so ein bisschen...
Da ist so ein Gewabe in der Mitte, weil die Tiefenunschärfe eigentlich aufgehoben wird. Egal, so, also...
Ja, das ist so ein... Ich finde, das ist eine nette Spielerei und das kann man auch mal machen, aber der hat es übertrieben und... Das ist
so absurd, das zu sagen.
Wieso denn?
Na, weil, also das ist doch der Callback auf die, so haben das die Monsterfilme doch früher gemacht und so
Resident Evil auch. Ja, aber du musst es doch nicht andauernd machen. Das passiert mindestens 6 Mal.
Und das stört dann?
Ja.
Okay.
Also,
David saß auch
ich glaube, die haben schon ganz andere Sachen gestört.
Als David Dings nicht leiden konnte, Sturmhöhe, hat er sich ja dann auch, als er merkt, das ist nicht sein Film, hat er sich dann auch komplett technisch durchgearbeitet, was ihn nicht nervt. Ich glaube, was bei ihm nicht stimmt. Ich glaube, wenn man was nicht mag, fallen die technischen Dinge, die einen nerven, nochmal deutlich stärker auf, als wenn man es mag. Muss das vielleicht mal so
ein Raum. Ja, aber da sind das zum Beispiel Sachen gewesen, die würde ich schlichtweg als Filmfehler bezeichnen. Ne? Also ich habe bei Sturmhöhe ja Sachen benannt wie die Ausleuchtung ist falsch.
Wenn die Sonne
sich
schnell dreht, David.
Die Ausleuchtung ist falsch. Aber wenn jemand einen coolen Kameratrick, den Steven Spielberg in jedem seiner Filme einsetzt.
Aber nicht so oft.
Und weil er den aber dann 4-mal macht, ist er dann plötzlich ein schlechter Effekt? Da reden wir ja über was.
Das ist ich sage ja nicht, dass der Effekt schlecht ist. Ich sage, dass sie ihn zu oft verwendet haben.
Ich finde schon, dass sich Dinge kannibalisieren, wenn du sie sehr oft machst.
Ja.
Aber mir ist das ehrlicherweise nicht negativ an diesem Film aufgefallen. Weil für mich ist dieses ganze Gewaber, wenn es blutig und brutal wird, irgendwann, ich habe es verstanden, mir reichen 30 Minuten davon, brauche nicht 70 Minuten davon. Brauche ich nicht. Zumal die ekligsten Sachen ganz am Anfang gezogen werden mit diesen Fingernägeln und Co. Zehennägel und Co. Und ich brauch's dann nicht immer so, dann komme ich in so eine Schleife, wo es einfach nur so, dann ist es für eine bestimmte Zielgruppe, die ich aber nicht unbedingt bin, wenn ich den ersten Teil so sehr mochte von dem Film.
Der Film hätte früher enden können. Ich würde dem trotzdem aber, ich würde sagen, das ist einer der besten Horrorfilme.
Wir haben jetzt aber auch ein bisschen abgeschnitten noch auf die Frage, was dich für dich...
Thema Body Horror und Ekel, das hat für mich auch nicht so. Also ja, diese eine Fingernagelszene, aber sonst... ist das auch alles eher, ich mochte die Szene mit dem Hals auch, aber sonst ist es meistens so ein, und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch mittlerweile so abgehalftert und empfinde einfach gar nichts mehr, aber ich hatte einfach gedacht, der macht ein bisschen mehr mit mir und erschreckt mich auch ein bisschen, aber das
Du fandst ihn nicht gruselig passiert. Genug?
Das auch nicht, ja.
Aber erschrecken ist ein gutes Stichwort, erschrecken.
Aber das
erschrecken
ist ja auch auf dem ist es nicht.
Nö. Der ist eher, der geht dann in der zweiten Richtung, und das macht der Evil Dead auch, geht er dann mehr in Richtung Terror. Und das fand ich aber gut. Ne? Das mochte ich ja auch an einem Evil Dead. Das ist dann immerhin eine Entscheidung. Ich mag ja eh nicht diese, weil diese Erschreck-Dich-Filmchen sind ja immer dasselbe Prinzip. Es wird dunkel, der Ton geht runter. Solche Szenen gab es zwar auch.
Ich wollte gerade sagen, und das war auch was mich direkt, sorry, dass ich mich jetzt unterbreche, aber das mir direkt am Anfang aufgefallen ist, das hatte schon fast ASMR-Vibes, wie jedes Geräusch auf 100 gedreht wurde. Und da bin ich auch schon
immer... So bei der Puppe zum Beispiel, ne?
Ja, oder auch schon direkt am Anfang, als die Mutter mit ihren Einkäufen da kommt, wo die Familie noch im Auto ist und singt und dann stellt sie das Vogelfutter, boom.
Ich finde das clever. Ich muss sagen, weil wenn Regisseure das machen, dann sensibilisieren dich ja, weil du bist dann viel mehr on the edge, finde ich. Wenn du vorher so ein bisschen, ne, du kannst jetzt argumentieren, dass dich das zu dem Zeitpunkt, wenn es dann wirklich in Richtung Horror geht, dass du dann schon desensibilisiert bist und dass dich dann das kalt lässt, weil die zu viele Geräusche waren. Das würde ich aber nicht sagen. Ich fand, der hat immer so an kleinen Stellen hat er so krasse Geräusche überdreht. Und ich finde, das gibt dir dann so ein Achtunggefühl, so ein Obacht. So, weil ich merke, ich bleib dann wach.
Nee, bei mir ist das direkte Gegenteil.
Echt?
Ich merke, ich lehne mich dann eher zurück und denke, okay, das ist so ein Film. Also so ein Film war es dann nicht, aber ich denke dann immer sofort, okay, das wird so ein ganz billiges Jumpscare-Ding. Weil sie halt jetzt schon mit jedem Geräusch versuchen.
Ja, aber das war es dann nicht, siehst du?
Genau, ja, war es dann nicht, aber da bin ich dann halt direkt, dann sind meine Erwartungen schon sehr weit unten.
Ich mochte das Ende richtig gerne.
Ja?
Nee, das mochte ich gar nicht.
Das mochte ich gerne.
Das war mir auch zu...
Der wurde gegen Ende...
Nur den letzten Gedanken, wie es aufgelöst wird.
Ja, allein, wie haben sie denn das überhaupt hingekriegt? Allein logistisch.
Mann, das ist mir... Wieso?
Ja, wurde mir dann auch ein bisschen zu viel.
Wieso?
Können wir nicht drüber reden.
Nee, das mochte ich wieder. Da war ich dann dabei.
Also wir haben hier, glaube ich, wir beide sind nicht so unterschiedlich, Robert, oder?
Du magst am meisten,
ich mag's
ein bisschen weniger und Bea ist halt Bea.
Bea ist halt Bea.
Ich bin der neue David.
Ja.
Es wird mir schon oft genug gesagt, dass ich jetzt so bin wie du und alles nur noch nicht mag.
Oh nein.
Schlechter Einfluss.
Ich sag jetzt gar nichts dazu.
Ja. Wie ist denn Euphoria?
Du bist toll.
Redet doch mal über die Brüste von Sydney Sweeney, damit ich wieder klarkomme.
Hey, die gibt's.
Ich habe gelesen tatsächlich, dass das so eine rein Pornonummer, wir hatten das erzählt, dass es nur noch so, dem Showrunner wurde ja vorgeworfen, er würde Lily Rose Depp sexualisieren in The Idol, hieß doch die Serie.
Ja.
Und jetzt hieß es so, jetzt dreht er völlig durch mit dieser, weil ich glaube, Sydney Sweeney macht jetzt OnlyFans. Ich habe nur die Promo-Fotos gesehen, dachte so, was ist denn da los in der Serie? Ja. Ich habe ja seit der ersten Staffel nicht mehr weitergeguckt.
Ja gut, aber Sydney Sweeney hat nun inzwischen genug Macht in Hollywood, um sich zu überlegen, ob sie das machen möchte oder nicht. Ne? Also die ist als Produzentin unterwegs, die hat ein viel größeres Gewicht, die ist so ein bisschen Margot Robbie-Style unterwegs, aber noch so sehr unter dem Radar, die hat weiß ganz genau, was sie da tut und weiß auch ganz genau, dass sie auf diese Art und Weise auch die Aufmerksamkeit kriegt, mit der sie auch arbeitet. Also ich würde das nicht immer bloß ihm vorwerfen. Und diese Rolle, also es geht um Cassie und Nate. Das war immer schon eine toxische Beziehung in Euphoria, wo es immer um Machtspiele und gegenseitig.
Zuerst war es ja Maddie und Nate. Und dann
Könnt ihr mich kurz aufklären? Wer ist wer? Wer wird von wem gespielt?
Sydney Sweeney spielt Cassie.
Aha. Und Jacob Elordi ist Nate.
Muss man überlegen, die beiden.
Und wer ist Zendaya?
Zendaya ist Rue. Und Rue ist immer schon richtig fertig und abgefuckt. Und Rue, wir sind jetzt 4 Jahre nach der Highschool-Zeit. Und Rue hat damals $10,000 Schulden von jemandem, die sagt, Diggi, 20% pro Monat, 48, krieg von dir 43 Millionen. Sie so, was? 100.000 reichen auch. Sie hat 100.000 Schulden. Und um die zu bekommen, steigt Euphoria diesmal an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze ein. Wie sie versucht mit dem Auto, wo sie Transportbalken, wo sie drüber fahren kann, über diese Mauer, drüber will, und das geht natürlich alles schief und streift dann mit ihrem Sack wahrscheinlich voller Drogen durch Land und in die USA, und vor allem erzählt sie ihm, wie sie jetzt Fentanyl-Schmugglerin geworden ist. Auch mit anderen, weil die halt einfach so balancevoll Fentanyl, die schmeißt du dann ins Wasser, guckst, ob die dicht sind, die schluckst du dann. Und das ist so typisch Euphoria, wenn dann auch immer schon dieser ganze Speichel beim Runterwürgen hochkommt. Euphoria war schon immer eine dreckige, kaputte Serie mit Figuren, die sich gegenseitig emotional missbraucht haben. Mhm. Ich muss ja auch sagen, Angus Cloud und Eric Dane, ja beide tot aus den Staffeln vorher inzwischen. Und ich meine, es war schon Hunter Schaefer, die bekannt geworden ist. Es war auch der Vater von Jacob Elordi in der Serie, hat mit einer Teenagerin, war einfach ein Pädophiler, schon von Anfang an aus der ersten Staffel. Es war eine Geschichte von Highschool-Freundinnen und Freunden, die alle richtig abgefuckte Dinge am Laufenden hatten und sich gegenseitig echt fertig gemacht haben. Das war noch nie ein Wohlfühlort. Das war so wie 30 Reasons Why in Heart. Immer schon Euphoria.
Ja, so ein bisschen so eine dramatischere Version von Skins, würde ich sagen.
Und irgendwie müssen sie jetzt eben raus aus dieser Highschool-Welt, und du kommst einmal in dieses Drogenmilieu rein von Rudy, irgendwo zum Fentanyl-Schmuggel landet, wo auch andauernd Leute bei umkommen, wo dann auch es gibt so einen Moment, wo eiskalt halt so Gerichtsmediziner sagen, naja, die ist halt gestorben mit dem ganzen Fentanyl im Bauch, dann lass mal fischen gehen, um dieses Zeug rauszuholen, und siehst du im nächsten Schnitt auf, mit einer Abspritze wird das Blut von diesen Ballons weggespritzt, und dann hörst du nur aus dem Off von Rue, und so gelangt Fentanyl in die USA. Ja, und das ist halt Euphoria. War schon immer dreckig und kaputt.
Ja, aber jetzt machen sie schon einen auf.
Das ist Breaking Bad.
Ja,
das ist so Breaking Bad Vibe gerade.
Also,
nee, aber das ist jetzt, wie gesagt, ich kenne nur den Einstand. Erste Folge, hast du mehr gesehen?
Nee, ich habe auch nur die erste. Und also sie haben am Ende dann noch einen längeren Trailer gezeigt zu dem, was noch kommen wird.
Okay.
Ja.
Du hast dann Nate und Cassie, die so, er hat das Geschäft von seinem Vater übernommen und sie will unbedingt heiraten. Und da merkst du auch dieses Toxische, wo er sagt, ey, pass mal auf, ich habe hier einen Haufen Auftragnehmer am Rücken. Ich weiß nicht, ob das hier alles passt. Und sie sagt, ich hätte aber gern 50.000 Euro Blumengesteck oder Dollar Blumengesteck. Und wenn du es dir nicht leisten kannst, dann sollten wir vielleicht nicht heiraten können. Und kommt dann an mit, ey, ich könnte mit OnlyFans das Geld verdienen. Und er sagt dann wieder so ganz klar, pass mal auf, das machst du nicht hier. Wie wirkt denn das auf mich? Und dann merkst du auch wieder, so ein Typ, der die Grenzen diktieren will, der in die Beziehung klar macht, was sind meine Punkte. Und die Frau hat zu gehorchen. Und die sich aber so langsam rauswiegt und sagt, nee, hör mal auf. Und das war halt schon immer so eine von oben sehr kaputte Serie.
Ja, ich finde aber gerade bei den beiden, die schenken sich gar nichts. Also es ist ja auch... Sie sagt ja zuerst, dass sie mit ihren TikTok-Videos, wo sie eigentlich schon eher erotischen Content postet, dass sie damit weitermachen will. Und da sagt er dann, das können meine Klienten sehen, das kommt nicht geil, das will ich nicht. Und dann sagt sie, okay, dann mache ich aber OnlyFans, und das möchte er dann nicht. Und dann
ich merke gerade, ich drifte so ein bisschen weg. Wollt ihr mir mal sagen, wie es ist? Weil ihr erklärt gerade nur, was passiert.
Sorry.
Wir kommen in so einen... Naja, was willst du nach einer ersten Folge, kannst du schwer sagen. Du hast jetzt nach 4 Jahren Pause ein komplett anderes Umfeld und erst bisher ein Teil der Figuren. Hunter Schaefer ist bekannter geworden durch Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Comen Domingo spielt mit. Also allein bei diesen Leuten und bei dieser Geschichte, weil ich eigentlich immer weiß, da passiert was, bin ich wieder hooked. Ich bin drin, ja, voll.
Du nicht?
Weil ich finde das gut, dass man erstmal in eine andere, dass er sagt, pass auf, wir machen nicht weiter Highschool, die gehen jetzt nicht aufs College oder so, sondern wir gehen komplett weg, wie er das verbinden wird. Ich glaube an Euphoria, weil 4 Jahre Entwicklungszeit, da wird was bei rumkommen unter einem HBO Max Banner.
Aber das Ding ist ja nicht, es ist ja nicht 4 Jahre Entwicklungszeit. Also es war ja nicht die ganzen 4 Jahre lang in der Entwicklung. Also das ist ja jetzt auch nicht, es hat ja auch zum einen so lange gebraucht, weil die auch andere Projekte hatten, die dazwischen kamen und so. Ich finde es halt, mich stört so ein bisschen und ich gehe da absolut mit. Ist gut, dass sie nicht diese College-Zeit jetzt einfach mitnehmen und quasi dasselbe nochmal machen, aber auf einer höheren Ebene. Ich finde es auch gut, dass sie da in eine andere Richtung gehen, aber es geht mir einfach zu weit weg von allem, was diese Serie war und was die Serie ausgemacht hat. Allein schon, dass die Ästhetik, was ja ein großer Teil, man könnte schon fast sagen, das war ein Charakter in dieser Serie, ist komplett weg. Du hast gerade schon selber gesagt, es ist jetzt mehr wie Breaking Bad. Ein Kumpel von mir hat auch einen Joke gemacht, dass es jetzt einfach GTA 6 ist, bevor wir es als Games bekommen. Und
finde ich aber nicht uninteressant.
Ja, ja, aber das passt halt einfach gar nicht. Ja, allein schon, das ist jetzt so krass auf diese, wir machen da so ein Drogenkartell-Action-Drama draus.
Sie wird ins Rotlicht gehen, die andere will in OnlyFans, die Geschichte muss zusammenlaufen.
Und, ja, und das
ich bin
auch
gespannt, wohin das geht.
Warum hat jede Frau in dieser Serie irgendeinen Job, der irgendwie mit Sex zu tun hat? Warum gibt es da niemanden, der, gut, du hast hier Lexi,
eine Anwältin zum
die noch die Personal Assistant
schon
ist, aber
Highschool hat
auch schon
die alle nur mit Sex oder
ja, aber
mit
das
Drogen
sind Teenies,
zu tun?
Teenies, die irgendwie hormongesteuert sind und sonst weh, die in einem nicht
also
besten
das,
Teil von
du
Kalifornien
sagst, du
aufwachsen.
Du sagst, der eine Kern ist weg, der Look, und den anderen Kern hättest du auch gern weg.
Nee, aber ich finde, es ist ja noch viel extremer jetzt. Also ja, es war schon immer viel Nacktheit und so, aber ich kann da noch mitgehen, wenn man sagt, naja, das sind alles Teenager, die sich selbst und auch ihr Körper erkunden und bla bla bla. Aber das ist jetzt nur noch, dass sie jetzt OnlyFans macht, dass Rue in einem Stripclub arbeitet, nicht als Stripperin, sondern als rechte Hand oder so von dem Besitzer, was weiß ich. Dass Cassie da ja dann auch irgendwie landen wird, dass es alles darauf zielt. Und das finde ich so ermüdend und langweilig. Und dann eben noch hast du Sam Levinson im Hintergrund, wo du schon eh nach jedem Projekt irgendeine Scheiße hörst. Und dann denke ich mir einfach nur, ach nee. Ich saß da und war irgendwann einfach nur noch müde und gelangweilt. Allein schon, weil ich nicht zum 100.000. Mal den Arsch oder die Brüste von Sidney Sweeney sehen muss.
Da sagt Robert, das sieht er anders.
Ja,
und schauen wir mal weiter. So
spielt zufällig Michelle Pfeiffer als Hooters gehört. Das wäre meine Frage.
Nee, aber eine andere OnlyFans-Serie.
Aber Sharon Stone ist dabei. Vielleicht tut die dir irgendwas.
Nee. Okay.
Da habe ich ja
nee, dann wirklich lieber Only Margot. Da sieht man auch nackte Haut, aber die erzählen halt noch ein bisschen was darüber hinaus.
Okay, gut, alles klar. Also ich bin bei Euphoria ja raus. Ich hatte jetzt aber gehört.
Aber warum?
Weißt du, Serie ist einfach ganz simpel. Und dass da mir die Prämisse nicht, das ist nicht genug für mich, um mich am Ball zu halten. Weil ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern meine Zeit genutzt, während ihr wieder Scheiße geguckt habt, habe ich Cosmo Killer, Sie fressen alles gesehen.
Aber wir haben es gestern geguckt, ne?
Ein Film aus den 80ern, glaube ich, oder 90ern, wo so ein Gummimonster im Keller landet und dann die Familie fast auffrisst. Heißt The Deadly,
nur fast auffrisst?
The ja, nein.
Die frisst sie nicht mal wirklich auf?
The Deadly Spawn heißt der im Original. Und ich sag euch, die Monstereffekte knallen. Ja, danach habe ich mir noch From Beyond nochmal angeguckt, weil bei Amazon Prime, dem besten Streamer Deutschlands und der Welt.
Du meinst immer, David hat viel zu tun. Letztens rufe ich ihn an, er zockt gerade. Ich sage, das ist jetzt ein Filmquiz auf dem Discord. Also bin ich bei. Hat er auch nochmal spontan 3 Stunden Zeit gehabt.
Ja, na gut, da war meine Frau ja auch nicht da. Aber jetzt muss ich mir die Zeit wieder einteilen und dann gucke ich natürlich nur die wichtigen Filme, wie zum Beispiel Cosmo Killer, Sie fressen alles. Jetzt bei Amazon Prime im
Gummimonster
Abo.
Gummimonster 6, jetzt wird es stretchig.
Ja, aber da denke ich so, da habe ich dann, ja, ich habe immer Spaß daran. Ja, meine Frau hasst es ja, dass ich diesen Scheiß gucke und ihr würdet das, glaube ich, auch nicht tun.
Du hast noch nie Greasy Strangler gesehen. Der Bratfettkiller.
Ja.
Das ist super geil.
Ja, gucke ich aber bestimmt noch.
Apropos, wollen wir über Thrash reden?
Oh, wirklich nur ganz kurz. Ich fand, das war wirklich so der perfekte Film. Netflix für dich, Haie. Der perfekte Film zum
Katastrophenfilm wird zu Trash.
Immer wieder,
zwei Genres, die ich mag.
Immer wieder stark wegdriften, weil mich hat er nicht so bei der Stange gehalten.
Ja, du hast 3,5 Punkte gegeben, aber 6 als Trashfilm.
Ja.
Ja, ist ganz einfach. Kleine
aber das finde ich sehr gut, dass
Harry
du da
Kane, Harry.
Ja, ich habe es gehört, Robert.
Sie findet es gut, dass ich da so unterscheide.
Ja, weil das ist ja auch was, da gehst du ja mit einem ganz anderen Gefühl rein.
So, Harry Kane drückt Wasser in eine kleine Küstenstadt und mit dem Wasser.
Der Fußballer?
Hurricane.
Ach so, Entschuldigung. Ja, ich dachte gerade wirklich.
Hey, der kann wirklich alles. Der trifft überall, auch in Großstädten.
Tritt einmal ins Wasser und bam, flutet die ganze. Ein Hurricane.
Boah, ich freue mich auf die Memes
mit,
im Discord.
Mit Jim und Honsu auf jeden Fall. Flutet durch diesen Hurricane so eine kleine Stadt und mit diesen Fluten kommen Bullenhaie.
Ich finde das geil.
Die schnappern einmal drei Pflegekinder von fiesen Pflegeeltern, die heimlich sich Steaks kaufen von dem Pflegegeld, von dem die Kinder nichts wissen. Dann hast du von einem Wissenschaftler von Jim und Honsu gespielt, die Tochter, die eigentlich denkt, zu Hause ist sicher, aber auf eine trifft, die hochschwanger in ihrem Wagen eingeschlossen ist und die dann Bande spielen und auch noch, während Haie fast alles fressen wollen, ein Baby noch gebären müssen.
Und
mit dem
Baby
auch noch fast, bevor es gefressen wird, kommt noch unglaubliche Hilfe. Unglaubliche Hilfe kommt dann noch. In Thrash.
Du wirst jetzt fragen, so, Robert hat jetzt ganz viel über irgendwelche Leute erzählt, aber Jim und Honsu nur am Rande erwähnt, obwohl der ja der größte Name ist. Ja, der kommt am Anfang rein, sagt so, hallo, ich bin Haiwissenschaftler. Dann blendet
dann
die Kamera weg.
Dann kriegt er einen Bericht, wo man sieht an seinen Augen, weil er ja Wissenschaftler ist so, er sieht einen Sturm und dann...
Der ist aber groß.
Der hat das Potenzial, ein gigantischer Sturm.
Genau.
Also ist ein bisschen Sharknado?
So Crawl, oder?
Ja.
Nicht so gut wie Crawl. Kennst du Crawl mit den von Alexandre Ajar mit den Krokodilen?
Aber auch nicht so wie jetzt hier die Haie in der Seine in Paris da. Das war ja auch so ein Netflix-Ding.
Oh, wie hieß denn das Ding nochmal?
In der Tiefe der Seine oder so?
Ja, oh, ja, genau. Ja. Mhm.
Du, hier kommt auch ein zweiter Teil. Also die versuchen es am Ende.
Aber ich muss sagen, was mir sehr gut gefallen hat, ich habe bei den Sets das Gefühl gehabt, da wurde digital zumindest nicht so, also es war nicht so deutlich sichtbar. Ich fand die Haie zwar nie wirklich bedrohlich, aber ich fand so diese Welle, die sich durch diese Kleinstadt frisst, und das fand ich alles nicht
übel.
Ja,
auch so die Bilder im Hintergrund, als er dann noch auf der Couch chillt und meint, es passiert nichts, und dann hast du das
Ja.
Ich sag ja, schlechter Katastrophenfilm strebt auf nicht guten Trashfilm.
Das ist von Tommy Wirkula.
Ja, ey.
Der Dead Snow gemacht hat.
Ja, der hat Dead Snow gemacht. Der hat aber auch What Happened to Monday gemacht, um es mal ehrlich.
Der soll auch nicht schlecht sein.
Spermageddon gemacht.
Ja.
Und er hat auch gemacht Kill Bill Joe, the movie.
Ja.
Also ein Kill Bill-Verschnitt. Ey, ich finde... Geht klar.
Ja, ich finde, geht so.
Wir könnten mal High-Trash-Filme ranken. Wirklich.
Haben wir das nicht hier vor 1000
Folgen? Nee, du hast sie alle nicht gesehen, weil ich habe sie alle gesehen.
Ja.
Nummer 1? Ah, nee, guck mal.
Wie viele High-Trash-Filme?
Du findest doch Sandsharks am besten, oder?
Avalanche Sharks ist auch geil. Es gibt diesen, hey, wie heißt denn der Film, wo aus jedem Wassertropfen aus dem Wasserhahn nach
Was ist das denn?
Es gibt Sandsharks, es gibt Ice Sharks, es gibt Avalanche Sharks, Two-Headed Shark, Three-Headed Shark. Ich mag Sharktopus. Das ist wirklich cool. Das ist dieser Hai, der eigentlich in Miami eingesetzt wird, um Drogen aus Kuba fernzuhalten.
Zum Kokain-Shark.
Und dann kann er sich von seinem Dings lösen, von seinem Sicherungshalsband. Und er kann nämlich immer an Land mit seinen Tentakeln.
Wo beginnt der Hai? Der Hai hat so einen Hai-Kopf.
Warte mal, das suche ich dir parallel raus. Sharktopus. Und das Ende von Two-Headed Shark ist wie drei drallige Blondinen auf so einem Skisurf-Ding sitzen und so fahren hinten am Wasser.
Dralle.
Dann kommt der Three-Headed Shark und frisst alle drei gleichzeitig.
Dralle Blondinen. Ich kenne mich mit solchen Begriffen aus.
Ach so.
Also ich finde, da tust du dem Film jetzt aber wirklich mehr gut, also weil Trash ist nie so trashig, dass er so viel Spaß machen würde. Und der ist aber auch nie so gut wie Crawl, sodass der so in so einer Twilight Zone dazwischen herumwabert.
Das ist der Sharktopus, Leute.
Ja, kennen wir. In so einer Zone, wo er sich nicht entscheiden kann, und da saß ich dann da und dachte, ja, will, dann entscheide ich mich dagegen und guck jetzt aufs Handy oder guck an die Wand.
An die Wand?
Ja, an die Wand. Oder dachte, ach, dann gucke ich lieber Outcome und dachte, warum habe ich mich für die Scheiße denn jetzt entschieden? Weil der ist nochmal schlechter.
Ja.
Hast du von dem gehört?
Nee.
Der neue Film von Jonah Hill, der ja, wie hieß denn dieses Selbsttherapie?
Stutz, natürlich, mit Keanu Reeves.
Genau, Keanu Reeves. Und er hat sich die clevere Idee ausgedacht. Er spielt da so einen Reeve Hawk, glaube ich, heißt er da. Der beliebteste Hollywood-Star, weil er super nett ist.
Ja, ist das nicht irgendwie eigentlich so die Jonah Hill-Story selbst?
Nee, ich hatte eher, ja, meinst du?
Es fühlt sich zumindest so an, als hätte der was Ähnliches erlebt mit Erpressung.
Ja, also er war doch auch total beliebt und dann kam raus, dass er mit seiner Partnerin so schlecht umgegangen ist.
Warum weißt du sowas?
Ja, weil ich hier...
Ich weiß das
nicht. Ich bin ja Filmjournalistin, Mann.
Ich bin hier neben der Gossip Queen David, bin ich direkt dahinter.
Ja, aber David will ja eher so Sachen wissen wie...
Über wen können wir im privaten Umfeld Schmutz erzählen?
David ist doch... Was? Okay, wusste ich nicht über Jonah Hill.
Aber ja. Also ich hatte das Gefühl, dass...
Outcome heißt der Film auf
also
Apple
TV. Also es war keine physische Gewalt. Ne? Ich glaube, es war so diese Surferin und er hat ihr verboten, dass sie...
Surft?
Ja, oder dass sie Bilder von sich hochlädt. Also sie ist professionelle Surferin und dass sie Bilder von sich beim Surfen hochlädt, dass sie mit Männern Kontakt hat und so. Und ja, also.
Okay. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Man merkt schon, dass er da so ein bisschen Selbsttherapie in diesem neuen Film. Bei Stutz war das ja auch schon so, dass er da jetzt irgendwie auf so einen Trichter gekommen ist und das versucht zu verarbeiten. Und das macht er mit so einer Geschichte. Keanu Reeves ist ja auch wahnsinnig beliebt. Ne? Da hat er sich den richtigen und das ist quasi so eine What-If-Erzählung, Meta-Erzählung. Haha, clevere Idee. Wir casten Keanu Reeves in die Szenerie. Keanu ist wieder mit allem überfordert, also komplett.
Telefonieren ist so geil, wenn er ein Telefonat spielen muss.
Ja.
What? Michelle Pfeiffer plays a Hooters girl. Really? Sag mal so, mit der Kopf unterstützt
es
immer
das. Es gibt eine
gesagt,
Szene, da macht er wie Tommy Wiseau. Da erfährt er was und macht so und zieht die Fäuste so nach oben.
Aber der bleibt ein Sympathieträger.
Klar.
Scheißegal, das ist wie John Cena, ist auch ein Sympathieträger.
Dem nimmst du
es nicht. Nee, aber ich finde John Cena ist wirklich gut.
Aber es gibt einfach so Sympathieträger. Ich würde mir auch den 12. Schmutzfilm angucken und sagen, da ist Keanu Reeves dabei.
Dem nimmst du das nicht übel, aber das Problem ist halt, du hast dann, Jonah Hill hat sich noch selber reingecastet, der spielt so ein...
Das ist sehr unangenehm.
Super unangenehm. Der spielt so einen Agenten und der fühlt
Anwalt,
sich...
Anwalt.
Der Anwalt, der, als hätte jemand Ari Gold, oder wie der hieß,
aus Entourage gesehen?
Nur angeschnitten. Aber wenn man dem dann nochmal irgendwelche Pferdedrogen spritzt, der dann total aufgedreht ist, so ist der. Also dann haben wir da dieses Acting-schwarze Loch, der andere, der komplett übertreibt und Keanu Reeves wird dann nahegelegt von seinen Kollegen, geh doch mal rum. Ne, es wird nämlich gesagt, ein Video ist veröffentlicht worden und das zeigt dich in einem anderen Licht. Der hat nämlich eine Heroinkrankheit und jetzt wird er damit erpresst. Und dann sieht man dann Keanu Reeves, wie er die ganze Zeit seinen Namen googelt, ob die Story jetzt schon revealed wurde. Und um dem entgegenzukommen, sagt sein Manager, entschuld dich mal bei allen Leuten, denen du was Schlechtes angetan hast, weil wir wissen nicht, wer dieses Video nutzt, um dich zu erpressen. Das ist nämlich von so einem anonymen Erpresser rumgeschickt worden. Also zieht er einmal durch Hollywood und trifft sich mit Leuten. Also habe ich in einer Tour Gespräche zwischen Jonah Hill, der furchtbar ist, und Keanu Reeves, der furchtbar ist, Cameron Diaz, die furchtbar ist, und diese ganzen Wegbegleiter, die er dann da trifft, die auch sich in Gespräche verwickeln, die alle uninteressant sind, die schrecklich geschrieben sind und in denen nicht ein einziger Gag jemals funktioniert.
Martin Scorsese ist am besten an dem Film.
Martin Scorsese.
Stimmt, das habe ich auch mit
Martin Scorsese spielt am besten von allen. Und ich dachte so, Marty, ne, er hat ja schon ein paar Mal mitgespielt und ich dachte, warum denn für den Film?
Weil er bei Apple bestimmt drin ist. Er ist in das Studio drin, ist er hier drin. Er macht für Apple
Flower
Geld
Moon
für
war
die
ja auch
Filme.
Ein Apple-Film.
Ich denke immer, wenn der einen Anruf kriegt, ey, kannst du mal, wird der.
Wir
sagen,
brauchen nicht.
Mama.
Ach, und Jonah Hill hat auch hier für ein Apple und ein Ei in Wolf of Wall Street mitgespielt.
Und er schafft es auch nicht mehr, seine Legacy kaputt zu machen. Klar, du kannst gewisse Dinge tun, die lassen dich blöd, aber das ist einfach das wird für immer einer der größten Regisseure aller Zeiten bleiben.
Das ist es. Also das ist so ein Film mit bescheuerten Gesprächen, schrecklich gespielt. Ich weiß nicht, was du noch dazu sagen kannst. Würde mich wundern, wenn dir noch was einfällt.
Es gibt nur so die paar Momente, wo ich so denke, du hast zum Beispiel David Spade als Nachbar, der sich selbst als Hollywood-Teenage-Dad bezeichnet, weil er noch unter 60 ist. Und da denke ich mir so, da ist, glaube ich, in dieser Bitterheit, weil der Film ist als Komödie getarnt, aber ist eigentlich nur ein sehr zynischer, bitterer Film. Mhm. Es sind so ein paar Sachen drin, die, glaube ich, nochmal wirklich zeigen, wie abgefuckt das da wirklich ist in Hollywood. Das ist vielleicht noch was. Ansonsten habe ich da auch nichts mehr drin gesehen.
Ja.
Habe ihm noch Schlimmes geschrieben? Naja, nicht so spannend.
Nicht so
und
schlimm.
Der ist jetzt irgendwo im Stream aufgetaucht?
Bei Apple TV letzte Woche. Ja.
Okay. Apple TV Plus.
Ja,
Robert angekündigt.
Ist auch.
Haben wir, was wollen wir noch? Merkel, mittendrin habt ihr noch gesehen?
Ich habe Allegro Pastel gesehen.
Wie fandest du den?
David, ich habe mir einen deutschen Film im Kino angesehen, der die Woche kommt. Einfach nur damit es dann nicht heißt. Ich habe, nö. Das Buch.
Stimmt, es basiert auf einem Roman.
Das Buch ist ein Bestseller. Keine Ahnung. Also ja. Mann, das ist so ein Buch. Okay, pass auf. Heißer Sommer 2018 war einer der heißesten Sommer, die wir haben. Und Typ nimmst namens Jerome Daimler.
Jerome Daimler.
Trifft auf.
Ey, ich habe hier zwei Würfel mit random Fantasy-Namen und Autos. Wollen wir einfach mal.
Der ist Webdesigner und trifft auf eine Buchpräsentation auf eine Autorin namens Tanja. Und da kommt so ein One-Night-Stand und auch schon, du hast die ganze Zeit mit Voice-Over und so, ja, der Sex war nicht wirklich geil, aber er hat so ein bisschen schon die Zukunft blicken lassen, dass das toll werden könnte. Und deswegen hat ihn doch wieder gut gemacht. Und dann geht es die ganze Zeit um diese Beziehung, ihr 30. Geburtstag. Er baut ihr eine Website. Sie stellt fest beim Drauschen auf die Website, ich bin doch Autorin oder Malerin, was auch immer. Ich bin eigentlich total kreativ. Wie kann ich es schaffen, mein ganzes Leben auf eine Website zu packen? Und dann fällt sie in so ein Loch von diesen paar Bildern, die im Grunde ihr Leben zusammenfassen. Und zwischen den beiden ist so eine Fernbeziehung zwischen Frankfurt, Berlin. Und es ist komplett das Reflektieren des Reflektierens einer Generation, die sich fragt, ist dieses Wasser wirklich nass oder eher feucht? Könnte es nasser sein? So, weißt du,
so
es geht
Scheiße.
Die ganze Zeit.
So wie, das Licht von Tom Tykwer, den fand ich ja auch so erbärmlich.
Es gibt, ich finde, also es ist genau das, was für mich alles im Berliner Ring Berlin kaputt gemacht hat. Ich sage mal, hier rennen Leute rum, die wirken alle so individuell.
Diese Leute, jetzt fängt Robert an, richtig ausgeteilt.
Pass auf, ich bin kurz vor Rand. So, und alle, die hier rumlaufen und immer in ihren ich bin so anders rumlaufen und denkst dir, nee, Diggi, das ist auch schon wieder eine Uniform, wie ihr hier rumläuft. Ihr Pseudo, nicht aus Berlin kommenden, anders seienden, ihr denkt, ihr seid hier alle die krassen Snowflakes. Und diese Snowflakes, die dann an gesunderweise emotional erreichbar werden und auch ein bisschen übers Leben reflektieren, aber mit Mitte, Ende 20 schon auf 80 machen und auf Dinge Pseudo zurückblicken, die sie nie erlebt haben. Das ist Allegro Pastellmann. Einfach nur die ganze Zeit Berlin-Warschauer Straße stehen und kotzen.
Ja. schön. Ja, ist es nicht eher Friedrichshain? Ich würde sagen, das ist voll Friedrichshain.
Mein Friedrichshain, aber ich hatte geboren, deswegen wollte ich
sagen,
Warschauer Straße ist Friedrichshain. Erst die Oberbaumbrücke.
Aber das ist noch, ich finde, das ist so ein bisschen der räudige Teil von Friedrichshain.
Das ist ein edlen Teil von Friedrichshain.
Weiß ich nicht. Egal.
Du hast immer auch, Janis Niebuhr, die ganze Zeit so lasziv hauchen. Es ist ja, so.
Ach, wenn so Figuren ihre Sätze immer so, das soll dann so eine Schwere vermitteln, die sich im Spiel nicht ergibt.
Für mich als Melancholiker erwische ich mich auch. Ich war zu der Zeit genauso alt wie die Figuren, dass ich auch manchmal so, oh ja, ist auch okay, wenn man das mal hat. Aber den ganzen Film lang. Ja,
ich finde es so schade.
Sollen wir jetzt wirklich zum Podcast? Oder ist die Luft hier draußen nicht viel mehr als Leben?
Was ist Podcast überhaupt?
Ja, ist das greifbar?
Müssen wir uns so zur Schau stellen? Was gibt uns das?
Und wenn ich es höre, habe ich es dann auch irgendwie gesehen.
Können wir uns so gerne reden, dass wir das jede Woche vor breitem Publikum machen?
Ja. Also geht der Vorhang im Kino auf oder einfach nur die Leinwand zu?
Ich finde es so schade, weil ich habe den Trailer gesehen. Nee, ich hatte den Trailer gesehen und habe genau dasselbe gedacht wie du. Und ich dachte mir dann eigentlich so traurig, dass es irgendwie für dieses Alter in Deutschland, also deutsche Filme für dieses Alter eigentlich nicht gibt, außer die sind so super experimentell. Es gibt für die breite Masse nicht dieses, es gibt es halt, weiß ich nicht, für Menschen Ende 40 aufwärts oder eben für Kinder. Aber sonst irgendwas dazwischen muss dann halt irgendwie sowas Experimentelles sein. Und dann ist es wahrscheinlich, sind die auch irgendwie eine polyamoröse Ding. Es kommt, glaube ich, nochmal bald so ein deutscher Film raus mit wahrscheinlich den drei selben Schauspielern. Und da geht es auch um so ein Poly-Ding. Und
ja. Ich habe der Sache jetzt eine Chance gegeben, weil wir hatten am Anfang des Jahres uns der Kritik gegenüber gesehen, wir machen zu wenig deutsche Filme.
Habt ihr über die Lücke geredet?
Nein.
Nee. Wir haben über Friedrich Mücke
gesprochen. Wir hatten sogar Friedrich Mücke als
Guckt
Gast.
Guckt den euch mal an, der war wirklich.
Das habe ich jetzt mehrfach gehört. Ja.
Also wirklich, und ich glaube, da würde euch auch gefallen. Und ich bin.
Im Heimkino dann.
Ja, also ich hatte den gesehen, ich habe wirklich sehr viel gelacht. Und da ist schon, ja? Da ist schon viel.
Also haben wir nichts zu lachen.
Ja.
Wenn du es lustig.
Ja. Aber es klingt so wie The Worst Person in the World, der mit Renate Reinz will, in nicht so dolle. Weil das ist zum Beispiel so ein Film, der, würde ich sagen, spricht so eine Generation wie unsere, auch mit den Problemen an. The Worst Person in the World.
Ja, also.
Es geht um deutsche Filme. Sie sucht ja explizit nach, dass es in Deutschland.
Ja, ich dachte nur, also wenn wir auch da wieder ins Nachbarland gucken, nur weil ich gerade gesucht habe nach Vergleichen, wo habe ich ungefähr das? Und da fiel mir der noch am ehesten ein.
Ja, ich würde maximal sagen, so, weil es halt ja auch um Schauspiel geht und Schauspieler und die Ausbildung und so. Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Es geht ja auch viel um die Großeltern und das war für mich eigentlich
ja, das Stärkste. Ja, uns haben mehrere Zuhörer und Zuhörerinnen auch geschrieben, wir mögen doch bitte die Lücke,
diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Also ich glaube, Allegro Pastel kannst du gut in der Warteschlange vom Sisyphus bequatschen, wenn du das willst.
Ja, aber das ist halt auch was ja nicht das spricht Leute an, die in Berlin leben, aber wo sind denn diese Filme für ein junges, erwachsenes Publikum, die auch auf dem Dorf leben oder so? Die müssen sich dann abgeben mit entweder den Kinderfilmen oder Filme für ein noch älteres Publikum, gehen dann mit ihren Eltern ins Kino. Und also ich spreche jetzt speziell von deutschen Filmen. Ich habe das Gefühl, da ist in dieser Bracket gibt es nur diese experimentellen, ich nenne es mal Berlin-Filme.
Aus Gebieten, wo keine Kinos stehen und wo sie dann auch meist nicht hingehen. Man muss ja feststellen, also Kinogänger sind ja zum Großteil Städter.
Ja.
Ne, wegen der Einzugsbereiche. Ey, würde das Interesse da sein, müsste der Markt ja irgendwie bereinigen und mehr Inhalte dahingehend
entstehen. Aber woher willst du denn herausfinden, ob das Interesse da ist, wenn der Markt
ist das
nicht,
ist das nicht so. Angebot und Nachfrage gibt es hierzulande nicht, zumindest im Kino.
Hier gibt es Förderung und Orderung.
Ja.
Auf jeden Fall, ich habe es versucht, diesen Nein deutscher Film des Monats, Allegro Pastel. ich finde, der Titel gibt wieder, wie es sich anfühlt.
Ja.
So geht es mir zumindest. Oh, kriege ich bestimmt Ärger dafür.
Lass mich mal ganz kurz noch empfehlen, ihr habt ihn nicht gesehen, Arco. Letzte Woche gestartet, kleiner, schöner Animationsfilm. Wer da mehr wissen möchte, am besten bei mir auf dem Kanal ins letzte Just Watched ein Regenbogenjunge.
Machen, was wir wollen.
Okay.
Schaut Bea auf Moviepilot.
Ein Regenbogenjunge stürzt ab und wird von so einem jungen Mädchen gefunden und dann entspringt da so eine Geschichte, die entspannt sich über mehrere Zeitalter. Es geht um Freundschaft, um Ängste etc. Es geht auch ein bisschen um Zukunftstechnologien. Das Mädchen lebt im Jahr 2075, es geht aber auch um Umwelt so ein bisschen. Nichts davon wird so richtig angesprochen. Ne? Also du hast das Gefühl, die Themen werden erst aufgemacht und dann war es das irgendwie. So, das, ich hatte dann das Gefühl, so, weil auch die Figuren nicht so ganz ausgearbeitet wurden, ist er nicht so hängen geblieben. Und er erzeugt auch nicht so ein Gefühl. Ich habe gestern Abend endlich mal Porco Rosso geguckt von Studio Ghibli, weil wir machen für Vogue Pilot die Tage einen Ghibli-Ranking. Und den wollte ich nachholen, weil Schröckert vom Kino Plus, der bezählt den als seinen Lieblingsfilm von Ghibli. Und da dachte ich so, ja, es ist gleich so ein Vibe, es ist gleich so eine Stimmung. Die erzählen natürlich immer noch auch so auf mehreren Ebenen in die Studio Ghibli-Filme, aber die sind auch so spaßig. Hm. Da geht es dann so um Luftpiraten und die Piraten sind so cool. Ich denke so, ey, Porco Rosso, der Held, ist gar nicht mehr der Coolste, sondern ich wäre lieber bei der Bande der Piraten, der Luftpiraten. Und so ein Gefühl zu erzeugen bei einem 44 Jahre alten Mann, bei einem Film aus den 90ern, das muss man erst mal können. Ich hatte in meiner Kritik zu Arco zurückgegriffen auf dieses Mario-Drama auf meinem Kanal, weil ich meinte, so ganz viele haben gesagt, was hast du denn erwartet? Das braucht doch so einen Film gar nicht. Und ich sage, nee, das stimmt nicht. Und Arco ringt das so ein bisschen mit, aber lässt es nicht zur vollen Blüte gedeihen. Aber es gibt ja diese Filme, die Kids und Erwachsene. Und Porco Rosso wäre so ein Film, wo man sagen kann, guck den mal. Ich habe den echt immer verschmäht, aber ich muss sagen, der ist echt einer der stärksten Ghibli-Filme sogar.
Ich finde, der hat auch richtig faszinierend so ein Vibe. Wenn das ein Realfilm wäre, dann würde ich in dieser Porco Rosso-Rolle würde ich sofort, wie heißt er nochmal, von Über den Dächern von Nizza? Der Mr. Hollywood in den 50er Jahren.
Sag mal noch einen anderen Film.
Oh mein Gott.
James Stewart?
Nein.
Cary Grant,
ja, Grace Kelly, Cary Grant.
Hat so einen richtigen Cary Grant-Vibe und das ist einfach ein kleines Schwein. Also es ist ein wirklich ein Schwein.
Mich erinnert er an Tom Selleck.
Oh ja, wegen des Schnauzes.
Und deswegen nur für all diejenigen, die ein bisschen was Magischeres im Kino sagen, weil sie sagen, boah, Mario Galaxy hat mir die Augen und das Gehirn verschmutzt, ich brauche einen anderen Zeichentrickfilm, um das reinzuspülen, wäre Arco eine kleine Empfehlung.
Ich habe noch Normal gesehen.
Was denn das eigentlich?
Bob Odenkirk hat was erlebt, was Schlimmes, und ist deswegen von Sheriff auf Aushilfs-Sheriff gewechselt. Das heißt, er geht immer so in kleine Städte, wo gerade ein Sheriff gebraucht wird für ein paar Wochen und deswegen hängt er jetzt für 6 oder 8 Wochen in einem Ort namens Normal rum. Aber klar ist schon am Anfang in Normal, Minnesota, siehst du bei der Yakuza-Szene in Japan, wo so ein Chef 3 Leute vor sich sitzen hat und sagt, ihr habt's verkackt, ihr müsst's richtig machen. Und die so, okay, Chef. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Dann müssen sich die Finger abhacken als eigene Bestrafung. Und der Dritte, dem wird eine andere Strafe eilen und den anderen beiden wird gesagt, Normal, Minnesota, klärt das. genau da, wo also unser Aushilfs-Sheriff dann landet. Und der will eigentlich nur eine ruhige Kugel schieben, aber die haben echt viele Waffen da. Also im Polizeibüro, da ist der C4 und alles voll und fragt sich, was ist hier los? Und warum ist eigentlich der Sheriff vor mir gestorben? Das klingt irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Er will sich aber nicht einmischen, dann kommt es zu einem Banküberfall und dann verwurschtelt sich die ganze Nummer von so einem sehr grauen erstmal Film, der so wirklich vor sich hin plätschert, hin zu so einem Action-Thriller, wo immer das da passieren Unfälle. Also eine Sache passiert, die löst was aus und sprengt einem den Kopf weg, der, wo du denkst, der wäre jetzt eigentlich wichtig gewesen. Das ändert wieder das Verhalten von allen anderen und zwischen alle machen Jagd mit Mistgabel auf den Sheriff hinzu. Wir machen alle irgendwie ein Theaterstück für die Yakuza. Super weirder Film, wie drei Genres in einem. Nichts funktioniert so richtig, aber nette Ideen sind bei. Du kannst manchmal wirklich kurz lachen, weil es wirklich abstrus in der Action ist, auch ultra brutal in manchen Momenten. Aber am Ende...
Also hat so ein Nobody-Vibe?
So was?
Nobody-Vibe?
Nee, Nobody ist ja eine klare Ansage. Ist ein Außenseiter, der sagt, reicht mir jetzt, ich hau aufs Maul. So, und ich fahre in Urlaub und ich hau aufs Maul, weil ich hier keinen Urlaub machen darf. Oder weil meiner Kleinen da so einer Spielo-Blöde kommt in der Arcade-Halle. Nee, da ist die Ansage ganz klar. Hier ist es geht nicht physisch so viel ab. Es werden irgendwelche Dinge irgendwo rein, irgendwelche Ketten, Leuten die Köpfe abgeschmattert, mit C4 rumgeworfen, wo Leute explodieren. Du denkst dir, ist das immer noch der gleiche Film, den ich gucke? Aber irgendwie ist auch nett. Ich habe lange kein mehr mit C4 explodiert. Im Kinofilm. Also irgendwie so. Es ist so. Es ist kein Film, aber irgendwie ist es auch kein Nicht-Film. Das trifft so irgendwie, also normal. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein Seherlebnis, wo du sagst, naja, kannst du okay. Auf dem Flieger, im Fliegerfilm, würde ich sagen.
Ja, das ist ein Fliegerfilm. Ja.
Schön.
Wollt ihr noch Merkel mittendrin oder wollen wir Hitster spielen?
Ich will Hitster spielen.
Let's go.
Eine Runde Hitster. Wir sind schon fast 100 Minuten lang.
100.000 Minuten.
100 Minuten. Kennst du Hitster?
Ja.
Müssen wir
aber
mischen?
Die Filmversion habe ich tatsächlich noch nie gespielt.
Seid ihr bereit? Wir spielen gemeinsam. Wir wollen einen Zeitstrahl legen. Seid ihr bereit?
Okay. Ja.
Okay.
Also gar nicht gegeneinander?
Nee.
Okay, wir spielen zusammen.
Schwanensee klingt das ein bisschen.
Ist das die...
Der Zauberer von Oz, würde ich sagen.
Nee, ist das die Artist, wo wir neulich schon so dachten...
Die
das
Artist?
Ist die Artist. Ja. Nee, warte mal. Nee, Moment. Das ist zu...
Das ist so über weite Felder blicken. Könnte das nicht Zauber von Ost oder?
Das ist vom Winde verweht, oder?
Vom Winde verweht?
Das ist vom Winde verweht. Da müssen wir
aber
das Jahr jetzt.
Zu fröhlich irgendwie für
vom Winde. Vom Winde verweht, sagst du? Nee,
warte. Du würdest sagen was anderes, aber was.
Ich hab ja nichts Konkretes.
Aber es ist die Zeit, oder?
Ja. Wir reden jetzt hier von 60ern, 50ern, 40ern, 40er vielleicht sogar.
Vom Winde verweht war 49?
Für den Zeitstrahl müssen wir es nicht genau wissen.
Okay,
aber
sagen wir 50.
Max Steiner vom Winde verweht.
Oh. Ja, okay.
39.
39, aber ich war 10 Jahre zu spät.
Aber immerhin. Ja.
Ghostbusters, okay. Aber was ist das Jahr? 86?
86, ja.
86,
ja.
87? 84.
Hör erst mal, was Bär sagt.
Entschuldigung. Nee, aber ich hätte ja später gesagt, also falsch.
Ach so,
wir müssen auch nur hier mehr stellen.
Der zweite kam, glaube ich, 89 oder 88.
Oh,
was war das?
Ist das nicht Bridget Jones? Kommt das nicht?
Das ist dein Genre. Ist so.
Nee.
Oder ist das...
Nee, ist das... Kommt es nicht an
Notting
Hill?
Ist Notting Hill?
Ich glaube, in Notting Hill kommt es vor.
Ich weiß es nicht.
Ich mach's auch, ja.
Ich glaube, es kommt in Notting Hill vor.
Notting Hill? Wann war Notting Hill? 99?
98, 99, ja. Also auf jeden Fall nach 84.
Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück.
Ja.
Ja, 2001.
Verkackt.
Wir spielen trotzdem ein bisschen weiter.
Aber immerhin ist ja, wusste ich.
Ach so, stimmt. Ich will immer Kevin allein zu Hause.
Ja, aber
Haus.
Nee, oder?
Das ist Kevin allein zu Hause.
Gleich, das wird erst später bekannt.
Doch, ja, doch. Der erste Teil.
Das ist der erste. Und der war 91. Oder nee, der war 90. Der war 90.
Ja, 91 klingt komisch.
Der war 90.
Ich hätte sogar 91 gedacht, aber...
Kevin allein zu Hause, 90.
Bestimmt nicht. 91 in Deutschland.
Star Trek.
Aha. Aber ja, klingt so. Und welches Jahr?
Der Kinofilm kam
75.
75?
Ich hatte eine Koop zur 50-jährigen Jubiläum.
Und da war 76?
Oder sind die schon 70 geworden? Nee.
Nee.
Die sind 50 geworden, ne?
Ja.
Naja, 25 minus 50. 75.
Okay.
79 Star Trek. Vielleicht war die Serie zuerst?
Nee, du musst hier...
Entschuldigung, ja.
Oh Gott, was war das?
Also ich kenne das nur aus der Werbung.
Meiner Meinung
nach. Das ist Muppets.
Ja.
Ach ja.
Die Muppet Show, ja.
Das ist die Muppet Show?
Wann lief die Muppet Show? In den 70ern? Ja, 70er.
Ja, aber
oder?
Anfang 74 oder so hätte ich gesagt.
74?
Also vor 79, vor Star Trek. Jetzt wird's eng,
sicher?
Leute. Nein. Die Muppet Show ist halt so ein Kulturgut.
Aber ich hätte schon gedacht.
Ja, vor 79.
Die Muppet Show 1976.
Geht mal an.
Ich kenne das. Das klingt ein bisschen wie tatsächlich Liebe da. Das,
nein. Ist das Team America?
Doch, tatsächlich Liebe, 2001. Liebend. Oder ist es das richtige Love is All Around? Aber ich glaube, es ist Christmas is All Around.
Ach so.
Den ja, doch, deswegen kommen die Weihnachtsmusik, ja. Das ist 2001 tatsächlich.
Das ist Bill Nye, oder?
Das ist Bill Nye in Christmas all is All Around.
Und der war 2001?
Das hast du jetzt erkannt. Ja, ja, das passt. Das passt.
Ja,
Love Actually. Love Actually, 2003.
Ja. 2003, okay, aber der hatte, ja doch, der ist vor kurzem 25 Jahre.
Love is all around me. Raindrops keep falling. Ja. Das hatten wir beide in
Butch Cassidy und Sundance Kid.
Ah.
Aber wann war der? 60er. 69?
Das war genau wegen diesem Umbruch der 68er-Bewegung.
Ja,
könnte
ja
passen, vielleicht 69, sogar 68. 69,
69
sagen wir? 69? Sind wir eh safe. Zwei Banditen. 69.
Ah, nice.
Cool.
Nicht schlecht.
Das kommt mir auch bekannt vor. Das ist wie Stadt der Engel oder so.
Nee. Dawson's Creek?
Nein. Nee. Nee, das ist I Don't Wanna Wait von Paula Coleman.
Ja.
Die bekannte Stelle kommt manchmal erst.
Oder auch nicht.
Boah, das sagt mir gar nichts. Kann das Last of Us sein? Nee, ne? Das ist Das wäre dann. Oder dieser klassische, dieser Sound, der kommt dann gleich später noch. Weil es klang so ein bisschen vom Gitarrenspiel schon wie The Last of Us. Aber würde ich auch nicht meinen, dass es so spät.
Von wann ist das Spiel?
Weiß ich nicht. Hier steht, warte mal.
Sollen wir Brokeback Mountain sagen?
Lass Brokeback Mountain sagen.
Okay.
Brokeback Mountain.
Ist es? Was ist es? The Last of Us?
The Last of Us.
Nein.
Ah.
Ah, wirklich,
nein,
ja?
Hab ich nicht geglaubt.
Komm, ich mach noch. Drei machen wir noch.
Okay.
Drei machen wir noch.
Ja, Skyfall.
Welcher? Wann war dieser Bond?
Skyfall ist
2014. 2014, würde ich sagen.
14? Ja, so in dem Dreh. Aber kommt uns ja nicht in die Quere.
Ja.
2012.
Ja.
Ach so, ja.
Das war 78, 76?
Oh.
Der erste.
Ich würde sagen 76. Oder 78. In
ich würde eher 78 sagen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Ach so, wir haben ja da, ja, dann machen wir zwischen 76 und 79. Oder 74.
Ja, ja, ich würde es.
Oder
ist nicht
74.
Erst, der ist nicht erst in den 80ern, ja? Rocky,
nee, nee, nee,
Rocky.
Nee, nee.
Nee, zwischen 76 und 79. Bereit?
Ja.
Rocky, 76. Zählt.
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 Oh.
Shining.
Shining.
Ja.
Und
oder
das Timing
Hoppers
ist nicht leicht. Shining ist auch 70er, ne?
Ja. Aber ich hätte auch eher gegen Ende
Anfang.
Ja?
Näher Anfang, würde ich sagen.
Das ist doch einer seiner ersteren, oder?
Nee, ja, oh, weiß ich gerade gar nicht. Schwer
Shining
zu sagen. Ja, was ich würde fast Ende 60 sagen, oder?
Nee, ich würde sagen 70er.
Dann würde ich, ja, ich würde auch eher noch sowas wie 72 oder 74 sagen.
Also vor 76?
Jack Nicholson, der war da vielleicht 30. Also 76 oder früher, würde ich es auch sagen.
Dann mach so.
1980.
Oh.
Na gut.
Shame.
Wir haben
verkackt
uns nicht mit Ruhm bekleckert.
So, ja. Kann man nichts machen. Ist es, was es ist? Bea, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte nach all dem Battle.
Oh, wir haben es endlich geschafft, ja. Robert.
Wir sehen uns dann im nächsten Quartal.
Im nächsten Quartal.
Ich freue mich.
Wir wünschen dir auf deinen weiteren Wegen viel Erfolg.
Egal, wo du...
Ja, gib dir weiter so viel Mühe.
Oh, danke.
Lass dich nicht unterkriegen von dem, was die Kollegen immer sagen.
Ihr beiden?
Ja.
Ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg. Ich finde, ihr macht es ganz toll. Also ich glaube, da
kann
noch mal
was werden.
Ja, da könnte was draus entstehen.
Okay, gut. Danke dir. Nächste Woche geht's weiter, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss. Es gibt Sand-Sharks, es gibt Ice-Sharks, es gibt Avalanche-Sharks, Two-Headed-Shark, Three-Headed-Shark. Ich mag Sharktopus. I like trains.